möchtest du denn einleiten, Gregor?
Als alter Podcast-Hase.
Ja, erstmal. Auf jeden Fall ist es ein Pilot, ne, den wir hier machen. Wir haben noch nicht mal einen Namen.
Nullnummer. Ich habe gehört, das heißt Nullnummer. Das finde ich ganz toll.
Okay, also das ist die Nullnummer des noch unbenannten Podcasts, den wir vielleicht dann machen, wenn wir über diese Nullnummer hinauskommen.
Ja.
Und Namensvorschläge haben wir uns hin und her überlegt. Aber vor allen Dingen, warum machen wir das? Ich hatte bei Tim im CRE deinen Hacker-Filme gehört und irgendwie fand ich das so angenehm. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre toll, sich mit dir öfters unterhalten zu können. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann man dich in eine Podcast-Reihe hineinquatschen.
Ja.
Und jetzt probieren wir das mal aus und ich bin so hängen geblieben an dem Titel Picknick am Wegesrand.
Kannst du mal erklären, warum? Weil der klingt ja so wie Picknick am Wegesrand, also den Hintergrund.
Ja, also Picknick schon. Also ich will jetzt mal auf der ersten Ebene, finde ich, es ist toll, es passiert so viel in der Welt, aber man muss doch auch mal so innehalten und dann die Dinge an sich vorbeiziehen lassen und das am besten in Form eines schönen Picknicks. Und dass man einfach mit einer gewissen, vielleicht von der Anhöhe ein bisschen auf den Trubel hinabblicken kann. Und dann gibt es natürlich auch die Science-Fiction-Referenz, dass die Gebrüder Strugatsky diesen Roman geschrieben haben und der ist verfilmt worden von Andrei Tarkovsky, ich glaube 1978 und unter dem Titel Stalker, eigentlich einer meiner absoluten Top 5 Lieblingsfilme für immer.
Für immer?
Ja, da kommt bestimmt nicht mehr so viel.
Also den Buchtitel kannte ich nicht. Ich wollte eigentlich auch noch das Buch lesen vor heute, aber das habe ich nicht geschafft.
Ich habe nicht mal geschafft, in Wikipedia mir das Exzerpt des Romans nochmal durchzulesen. Aber es gibt ziemlich große Unterschiede zur Verfilmung. Sodass ich glaube, dass der Film so ein ganz eigenständiges Werk ist, so frei nach Motiven von. Und im Film geht es ja auch um diese Suche nach der Wahrheit. Und ich glaube, wo sie die Möglichkeit haben, sie zu finden, versagen sie alle. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch das, was ständig passiert, wenn man über die Welt nachdenkt. Ja, könntest du dich damit anfreunden?
Ich fand Picknick am Wegesrand erst ein bisschen strange. Ich hatte ja auf einen futuristischen Titel gehofft, sowas, was auch so nach halt russischer Science-Fiction klingt, und Picknick am Wegesrand klang erstmal so ein bisschen, das könnte auch eine französische Novelle sein. Aber irgendwie dieser Begriff Picknick und mir kamen dann die gleichen Assoziationen. Also das sich hinsetzen, aber dieses am Wegesrand hat sowas doch noch von Aufbruchstimmung. Also man kriegt halt mit, wer vorbeizieht und lästert ein bisschen vor sich hin oder diskutiert.
Ja, und dass man vielleicht auch diesen Weg wieder weitergeht, aber erstmal innehält.
Genau.
Im Moment.
Genau. Ja, insofern hat es mir dann, beim zweiten Mal hat es mir dann richtig gut gefallen. Beim ersten Mal war es so, gab es andere Kandidaten und danach dann, es klingt nicht nur schön, sondern es hat auch eine schöne Assoziation.
Ja, und auch abgekürzt PAW, POR.
Ah,
sieht's auch gut aus.
Auch nicht schlecht, ja, stimmt. Das, man muss ja heutzutage so Abkürzungen haben. Ja. Wir können uns ja noch mal kurz namentlich vorstellen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich sitze hier im Büro bei Gregor Siedlack. Hallo Gregor.
Hallo.
Magst du dich noch kurz selbst vorstellen?
Naja, eigentlich nicht.
Das mag man nie.
Du könntest doch versuchen, mich vorzustellen.
Okay. Ich kann versuchen, Gregor vorzustellen. Das wird sehr unvollständig sein. Wenn ich gefragt werde, wer Gregor Siedlack ist, oder wenn ich zum Beispiel heute sage, ich fahre zu Gregor Siedlack, dann sage ich,
Gregor Sedlak ist Zeichner, Grafiker, der lebt davon. Vielleicht kennt ihr ja Perry Rodan, dann kommt meistens in ein Jahr, und dann sage ich, der macht diese Bilder zum Beispiel, die da vorne drauf sind. Das ist, jetzt schüttelst du schon den Kopf, aber das ist sozusagen meine offensichtlich falsche Erklärung. Und der hat letztens, das kann man dann Leuten erzählen, die so aus der Netzszene kommen, der hat letztens die Internetschurken gezeichnet, das Comic, das von Digitale Gesellschaft, glaube ich, mit herausgegeben wurde.
Genau, die haben das beauftragt.
Genau, das ist meine Kurzvorstellung von Gregor Sedlak. Dann erzähle ich noch immer, das ist so ein kluger Mensch und mit dem kann man sich gut unterhalten, aber das sind ja dann schon eher die Soft Skills.
Ja, und ich bin öfters ja auch in Podcasts gewesen und wurde immer so rumgereicht. Ich war bei Tim in diversen seiner Formate, ich war mal bei WMR und öfters gab es dann wirklich positive Kommentare im Sinne von, ich sollte mal regulär podcasten. Ja. Und daraus ist auch so, das heißt, es gibt so eine gewisse Ermutigung, das zu tun. Und ja, deswegen finde ich es halt toll, weil du hast die Erfahrung und ich kenne dich ja aus der Seabase eigentlich, beziehungsweise Stimmt. Ich kenne dich eigentlich da gar nicht, weil zu der Zeit habe ich mit der Seabase gar nicht viel zu tun gehabt, aber ich wusste halt aus den offiziellen Mitteilungen, dass du bei diesen Vorstandssitzungen bist, aber ich hatte überhaupt kein Bild, wer du bist. Ich habe nur gesehen, du hast kluge, deeskalierende E-Mails in diversen Flame Wars, die ganz notwendigerweise zu einem Seabase-Amt dazugehören, dann immer geschrieben und das hat mir Zuversicht gegeben, dass es dort eine Stimme der Vernunft gibt. Ja, und dann peu à peu habe ich gemerkt, dass du Kulturwissenschaftler bist und in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch mit dem Chaos Communication Kongress, ich weiß nicht, war es der 26C3 oder später, dass du über Hackerfilme auch so eine Show gemacht hast?
Das ist gar nicht so lange her, das war der vorletzte, also muss es der 28C3 gewesen sein.
Genau, und dann habe ich auch mehr und mehr gemerkt, dass du so jemand bist, der in verschiedenen Startups, aber auch filmbezogen, da gibt es eine Plattform, die sich, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, so eine Filmbewertungs- und Filmmarketing-Community, da habe ich gemerkt, da bist du aktiv, das ist wohl einer deiner Kunden und dass du da offensichtlich in dieser Server-Skalierungswelt ganz phänomenale Erfahrungen und Skills dir angeeignet hast. Und dass du im Gegensatz zu mir offensichtlich auch weißt, worüber du sprichst, wenn es um die technischen Aspekte geht.
Wenn es um manche technischen Aspekte geht, genau.
Ja, umso interessanter, weil du natürlich auf der anderen Seite diese philosophische, kulturwissenschaftliche Sicht immer mit vertrittst. Achso, und dann sind wir über die Spackeria auch ein bisschen näher gekommen.
Das stimmt.
Also die datenschutzkritische Spackeria hat mich einfach so elektrisiert, weil das sehr angenehme Menschen insgesamt waren und sind. Waren deswegen, weil ich das Gefühl habe, diese Bewegung Spackeria, die ist jetzt nicht mehr ganz so notwendig, wie sie vielleicht vor 2-3 Jahren noch war. Und du gehörst dann auch zu den Leuten, die diese sogenannten Spackeriaden kuratiert haben.
Genau.
Genau, das glaube ich, das war so überhaupt der Punkt, wo ich dich wirklich dann so wahrgenommen habe als Organisator der nullten Spackeriade, die ich so angenehm fand, weil sie eben diesen Punkt HCB, dem ehemaligen Haus Ungarn auf der Karl-Liebknecht-Straße stattgefunden hat, parallel zum damaligen Kongress.
Ja.
28C3.
Genau, das war der gleiche.
Das war der gleiche Kongress. Und das war halt sehr toll, weil man zwischen diesen beiden Veranstaltungen so switchen konnte und das auch wirklich eine komplementäre, alternative Veranstaltung war, die total flauschig war, während der Kongress so ein bisschen harsch rüberkam, allein schon so vom Wohlfühl, von der Wohlfühlatmosphäre, was einfach in dem Teppichboden im, zum Beispiel im HCB liegt.
Der ist flauschig.
Ja, ja, dann gab es diesen kleinen Tagungsraum, der so schön holzvertäfelt ist im Haus Ungarn. Der hat einfach unglaublich viel Charme und war irgendwie eine tolle Veranstaltung. Auch dann diese Bar mit Haus, war dann per Zufall war dann gerade Auslandtag und ich fand dann auch dieses Dekadenz-Element, dieses hedonistische Element, das dann auf einmal mit reinkam in dieser sonst so immer ein bisschen herben Hoodie- und McDonalds-Welt der Hacker, also diese Fast-Food-Geschichte, das hat mir sehr gefallen.
Das war auch schön. Also die letztes Jahr war ja so, naja, aber die Nullte, was ja die erste war, die hat mir auch wirklich gut gefallen. Also die lief einfach gut. Ja.
Das lag, dass die numerisch erste so ein bisschen komisch war, lag für mich auch ein bisschen daran, dass es in der Seabase einfach nicht diese flauschige Wohlfühlatmosphäre möglich ist, weil Seabase ist ein Kind der Nacht. Das ist, funktioniert aus meiner Sicht eher bei Veranstaltungen, die nach Einbruch der Dunkelheit beginnen. Dann hat man so eine andere Erwartungshaltung und das war jetzt eine zweitägige Konferenz, Freitag, Samstag?
Ja? Samstag, Sonntag.
Hm. Samstag, Sonntag und 11 Uhr in der Seabase aufzuschlagen ist, oder früher sogar, das riecht und schmeckt immer so ein bisschen nach schlecht geleerten Aschenbecher.
Ja.
Und da würde ich sagen, da hat auch gar nicht das Programm, sondern mehr und die Leute, sondern mehr der Genius Loki ist da, hat sich da ein bisschen breit gemacht.
Also diese Spackeriade in der Seabase hat natürlich die Nachwelt nachhaltig beeinflusst, weil das Klotürgate da stattfand, über das ich jetzt gar nicht lange reden will. Das findet man ja mittlerweile, glaube ich, auch in der Presse. Mit dem Streit um einen Manga-Comic auf einer Tür in der Frauentoilette, das eigentlich gar nichts mit der Spackeriade zu tun hatte, aber ausgerechnet da stattfand und wir halt morgens um 9 da standen und uns mit einer Toilettentür beschäftigen mussten.
Ja, aber es gehört gewissermaßen schon zu dem Milieu und zu den Menschen und zu dem, was sie beschäftigt, dass Klotür-Gate gerade in diesem Zusammenhang dann so aufgepoppt ist. Und war da ja schon ein bisschen so ein Vorspiel für die wirklich umstürzenden Ereignisse auf den nachfolgenden 29C3, wo dann ja auch diese Mainstream-Hacker-Kultur einfach sich herausgefordert sah. Die sonst immer denken und von sich fühlen, sie sind die Guten, waren auf einmal von einer sehr lautstarken Minderheit herausgefordert worden, die ihnen sagt, nein, das seid ihr gar nicht. Checkt mal eure Privilegien. Und das hat, denke ich, auch zu so einer Auseinandersetzung der Szene geführt. Und das fand ich aber auch schon von vornherein an der Spackeria ja toll, dass es so eine Abspaltung war, wo auf einmal zwei wirklich diametral entgegengesetzte Blickwinkel sich gebildet haben oder auszumachen waren auf das, was jetzt so im Netz und der digitalen Gesellschaft passiert. Und nach wie vor scheinen diese beiden Lager sind immer sehr kenntlich und was ich sehr interessant finde, fast unversöhnlich auch in der zumindest für mich öffentlich wahrnehmenden persönlichen Aversion und Gereiztheit in der Auseinandersetzung, die ich überhaupt nicht wahrnehmen kann, also für mich nicht. Ich bin kein Spacko, sondern ich finde es einfach toll, dass es das gibt, weil ich bin da eher so ein Fan der Dialektik, ja? Dass ich einfach glaube, dass jede Seite daran gewinnt, dass sie sich ihrer eigenen Position kritisch jetzt vergewissern muss und einfach bessere Argumente sammeln muss und noch stärker nachdenken muss. Und bei der Spackeria fand ich es einfach toll, es war für mich so wie St. Pauli gegen Bayern München und da bin ich natürlich für die Schwachen.
Das heißt, die Spackeria ist die St. Pauli des Netzdiskurses, ja.
Ja, so was die Größenordnung und die, aber auch was das das Provokationspotenzial ausmacht. Mhm. Mich hat das wirklich überrascht, weil ich war vorher sehr so gestreamlined im Sinne von, ja, Datenschutz ist toll und Datensparsamkeit ist gewissermaßen so das Äquivalent zur Ökologie, der Mülltrennung und der Ressourcen angesichts, also dass man sich quasi ökologisch oder informationsökologisch korrekt verhält. Mhm. Und auf einmal kam die Gegenposition, die wirklich gesagt hat, nein, Datensparsamkeit ist Diebstahl an den Möglichkeiten, oder an der Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit der anderen. Mhm. Und das fand ich sehr aufregend.
Das ist spannend, dass du Mülltrennung sozusagen als Analogie anbietest. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Beiträge gelesen und gehört, dass Mülltrennung extrem unproduktiv ist. Also es ist viel ökologischer, den Müll nicht zu trennen und automatisch trennen zu lassen, weil Maschinen das viel effizienter können, als wir das machen, weil wir ja dann doch immer so das durcheinander mauscheln und das sich gar nicht lohnt. Und das passt dann sozusagen auch, wenn das auch da nicht funktioniert.
Ja, ja. Ja, weil eben Big Data inzwischen halt auch den Müll erfasst.
Also ich kann es ja noch mal kurz zusammenfassen. Die Spackeria ist einfach ein loser Verein oder virtueller Treffpunkt von Personen, die einfach eine Gegenposition beziehen zu dem allgemeinen Datenschutzstandpunkt, dass Datenschutz per se gut ist und hinterfragen das kritisch, teilweise argumentativ, aber auch manchmal einfach laut und ein bisschen rumpoltern im Netz. Mir wurde mal vorgeworfen, dass die Personen, die so im Umkreis der Spackeria sind, einfach immer gegen allen Konsens sind. Das stimmt auch irgendwie. Es ist halt so, ich glaube, wenn man erstmal angefangen hat, natürlich immer alles in Frage zu stellen, dann kommt man da auch aus dieser Schleife erstmal nicht so schnell raus. Und ich finde es aber eben auch nicht schlecht. Also ich finde das halt, ich sehe das ähnlich wie du, dass es da um so eine einfach so eine dialektische Herangehensweise geht und gegenseitig Argumente schärft. Und natürlich geht es nicht darum zu sagen, Datenschutz per se ist wiederum schlecht. Ja, das ist auch nicht die Aussage. Sondern irgendwie geht es darum, sich an einem anderen Punkt wieder zu treffen.
Ja, aber nehmen wir mal die letzte Aufreger, letzten Dienstag. Also wir nehmen heute auf am Freitag, den 13. September.
Echt, das ist heute der 13. auch noch?
Ja.
Das ist sehr schön.
Und am letzten Dienstag war Apple Keynote.
Ja.
Und da wurde für das neue iPhone 5S, ich weiß nicht aber, ob das auch bei den anderen iPhones, den neu vorgestellten drin ist, diese biometrische Fingerabdrucksfreischaltung als Feature dargestellt. Und sofort hat sich an diese Spaltung zwischen den Aluhüten und den Spacken wieder ergeben. Mhm. Die Aluhüte haben gesagt, das ist ein unverantwortlicher Einstieg in die Biometrie. Es ist der Aufbau einer Im Auftrag der NSA wird jetzt eine Fingerdatenbank für die gesamte Welt aufgesetzt. Und umgekehrt waren dann aber sofort die üblichen Verdächtigen aus dem Spackeria-Umfeld, die dann gesagt haben, alles nicht so schlimm, die Fingerabdrücke sind sowieso schon überall dort, wo sie sein sollen und generell kein Problem und habt euch mal nicht so. Und das, ich habe dann den Argumenten auch nicht nachgegangen, aber ich fand das keinen klugen Schachzug von Apple, ausgerechnet dieses Feature in der jetzigen Situation auf den Markt zu bringen. Ich halte das für wirklich komplett fatal, und zwar in so einem ganz, da ist einfach eine Creepiness.
Na was?
So eine Creepiness. Mhm. Das fühlt sich für mich nicht gut an, ja. Und der ist ähnlich creepy wie diese Gesichtserkennung von Facebook, die sie jetzt, wie ich meine, zurückgeschraubt haben, die irgendwie drin ist, aber nur so in bestimmten Bereichen sich mal an die Oberfläche traut, wenn irgendwie heißt, guck mal, da sind Freunde von dir, kannst du das bestätigen? Ich glaube, solche Sachen tauchen manchmal auf. Aber es ist irgendwie nicht mehr so, so ein Default-Ding, das so an der Oberfläche sofort wahrnehmbar ist. Und ich hätte es Apple, ich halte es einfach für schlecht, weil es ich persönlich jetzt ein Feature bezahle, das mir Unbehagen bereitet. Und wo ich jetzt einen langen Text erstmal lesen muss, um zu erfahren, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wo ich aber andererseits sage, okay, das könnte aber das Einfallstor sein, dass viele, viele Dinge in nächster Zeit mit Fingerabdruck passieren, vom Tür öffnen bis über ja, eine Toilette zu benutzen und wenn dann der nächste ist, dann genau zuzuordnen, ob die von mir quasi jetzt verschmutzt wurde oder nicht. Also all solche Sachen oder dass ein Auto in Zukunft nur noch gestartet werden kann mit dem Fingerabdruck des jeweiligen Fahrers, was bedeutet, dass bestimmte verkehrsrechtliche Freiräume, die es heute noch gibt, einfach vielleicht nicht mehr genutzt werden können. Und das ist halt so eine kritische Masse an Implementierung von Biometrie, die der damit Bahn gebrochen wird, dass ich das erstens vielleicht auch fast für verantwortungslos halte, weil es vielleicht in diesem Handy-Aspekt überhaupt kein Problem ist, weil jeder weiß, dass zu 99,9% ist das Handy an der Person. So, ob die noch mit dem Fingerabdruck das jetzt nochmal extra bestätigt, dass jetzt bestimmte Dinge, die jetzt vielleicht kontrovers sein könnten und auch im strafrechtlichen Sinne kontrovers sein könnten, über das Telefon gelaufen sind, dann hast du selbst heute im strafrechtlichen Sinne keinerlei großen Spielraum mehr, weil die Lebenswirklichkeit wird jeder Richter dir sagen, wer gibt denn sein Handy aus der Hand? Ja, so, und ob das nur jetzt ist quasi, also an der Stelle ist jetzt diese Besiegelung mit dem Handyabdruck dann auch nicht mehr relevant. Aber ich halte es für im Sinne von so ein iPhone zu sehen als, ja, als Freiheitsinstrument, das uns die Welt eröffnet, was es ja tut. Also mir die Lust, mir dieses neue iPhone zu kaufen, ist durch dieses Feature nicht groß größer geworden. Im Gegenteil.
Also mir geht es ein bisschen anders. Ich finde erstmal die Idee, dein Telefon dich erkennen zu lassen, gut, weil ich schon mein Telefon dagegen schützen möchte, dass wenn ich es verliere, dass jemand gleich an irgendwelche Sachen rankommt. Und dabei geht es gar nicht so sehr um meine persönlichen Daten, sondern eher um, weiß ich nicht, geschäftliche Daten oder von anderen Personen. Mich hat das mit dem Fingerabdruckscan erstaunt, weil das so altbacken ist. Also das wird ja jetzt seit 10 Jahren versucht oder vielleicht schon länger, das in Geräten. Es gab, glaube ich, schon von Logitech irgendwelche Mäuse. Ich glaube, IBM-Laptops gibt es das, wo man dann so den Finger rüberzieht. Und es wird auch schon seit Jahren gezeigt, dass das ja auch eigentlich gar nicht so richtig funktioniert. Also wirklich zum rechtssicheren Identitätsüberprüfung ist das eine ganz schwierige Geschichte. Und es gab dann auch so lustige Hacks, dass man manche Fingerabdruckscanner einfach nur anhauchen musste, damit die anspringen, weil dann halt das Fett vom letzten Fingerabdruck plötzlich mit Feuchtigkeit durchdrängt wird und dadurch gescannt wird. Oder man muss Pulver raufmachen und so weiter. Darum geht es mir aber gar nicht so sehr, sondern mir geht es darum, ich habe mal irgendwo gehört, dass sozusagen so in der Zukunft das Passwort wir selber sind. Also eigentlich bringen wir als Person so viele Eigenschaften mit uns, unser Aussehen, unser Verhalten, unsere Tippgeschwindigkeit, unsere Stimme, dass das wahrscheinlich schon in Zukunft irgendwann dazu führt, dass du halt einfach erkannt wirst. So wie wenn ich irgendwo lang gehe und sage, hey Gregor, ja, und ich erkenne dich und das ist nicht nur das Aussehen, weil wenn da eine Pappfigur steht, dann ist es nicht Gregor, sondern es ist so dieses Gesamtgebilde. Genau. Und da geht das, glaube ich, hin und das macht natürlich Sinn, genau am Telefon das zu machen, weil, wie du sagst, man das ja immer bei sich hat. Also sollte das mich irgendwie erkennen, dass das nun ausgerechnet mit dem Fingerabdruck passiert, ist so extrem uninnovativ. Also das hat mich eigentlich mehr genervt an der Geschichte, als dass es ein Fingerabdruck ist. Ich finde es schon interessant, weil es schon sehr rabiat ist, wie sie das implementiert haben, weil es findet ja oft, es gibt ja nur einen Knopf am iPhone, das ist dieser Home-Button unten.
Und da ist es drin.
Und da ist der Scanner drin. Und selbst wenn du das nicht benutzt, heißt das, dass du ständig deinen Finger immer auf diesen Fingerabdruckscanner legen musst. Das heißt also, es wird wirklich mit aller Härte durchgesetzt, dass du dich damit abfindest. Und bisher hat sich eigentlich immer gezeigt, dass wenn ein Feature eine gewisse Bequemlichkeitserleichterung bringt, egal wie blöd die Leute es finden, würde ich behaupten, setzt es sich durch. So, und während an den IBM-Laptops und so, das hat halt immer nicht funktioniert mit diesen Fingerabdruckscannern. Mhm. Da musste man dann die trainieren und dann nochmal. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so ein Feature ist, wo wir, oder nicht wir, weil ich habe mich jetzt nicht drüber aufgeregt, aber wo sich ja unglaublich viel drüber aufgeregt wurde. Aber das wird einfach, das wird jetzt einfach stattfinden.
Also ich sehe es halt von der Positionierung her. Wir sind in einer Gesellschaft des Überflusses. Es gibt genug andere Smartphones. Und wenn ich jetzt Smartphone-Hersteller wäre, der nicht Apple heißt, würde ich jetzt einfach sagen, würde ich der Werbeagentur sagen, macht was hier mit Fingerabdruck und man wird verhaftet und wo gewissermaßen die entwürdigende Situation. Ich will eigentlich nur einen Anruf tätigen und habe das Gefühl, ich werde jetzt erstmal verhaftet und muss meinen Fingerabdruck in so einem üblen Gefängnis auf der Polizeiwache abgeben und dann darf ich in die Zelle und dort darf ich dann auf einmal telefonieren.
Ja.
Und dann würde ich einfach sagen, hey, mein Nicht-iPhone, das macht dich frei. Ja? So. Und das ist also so eine Steilvorlage, die wirklich, bin ich gespannt, ob irgendeiner von den anderen Konkurrenten darauf eingehen will. Ich glaube, dass ein relativ großer Anteil von Menschen wirklich so dieses Feature explizit nicht haben wollen.
Also von Android aus zum Beispiel, was ja so der größte Konkurrent ist, kannst du schlecht machen, weil Android jetzt schon seit einiger Zeit eine Gesichtserkennung drin hat. Die wird dir nur nicht so aufgedrückt, aber ja, ja. Ne, also du kannst dich von deinem Telefon optisch erkennen lassen. Das macht dann die Kamera an, guckt dich an und sagt, okay, du bist es. Was irgendwie eher nett ist, weil das ist natürlich wieder so eine, das funktioniert schlechter wahrscheinlich als ein Fingerabdruck.
Aber es ist sehr menschlich. Dieses Fingerabdruck, das kommt mir nur in so einen Kriminalaspekt rüber. Ja, also das ist, finde ich, schon dieses, das ist einfach das falsche Instrument.
Ich kann ja kurz einen Geschichtsexkurs zum Fingerabdruck machen. Fingerabdruckkunde, Daktyloskopie, wurde in Indien vor allen Dingen eingeführt, weil das britische Empire in Indien das Problem hatte, dass sie die Einwohner einfach nicht auseinanderhalten konnten. Also die sahen halt fürs britische, ungeschulte Auge einfach alle gleich aus. Das waren halt alles fremd aussehende Menschen. Und man hatte Schwierigkeiten so mit Sozialleistungen und so, die abzurechnen, weil man halt den begründeten Verdacht hatte, dass sich sozusagen die immer wieder erschlichen wurden. Das fand ich recht spannend, wo das herkommt. Das war also so eine Mischung aus eben dem Polizeistaat. Polizei jetzt nicht im Sinne von der heutigen Polizei, sondern das, was Polizei früher bedeutet, also so Verwaltung und sozusagen Kuratieren eines Staates. Und ist dann aus dieser Ecke dann eben in diese richtige Kriminologie gekommen. Und da gibt es noch einen schönen, den prominentesten Fall zum Fingerabdruck war der Raub der Mona Lisa. Die Mona Lisa wurde ja mal geraubt und lag bei jemandem lange Zeit unterm Bett. Mhm. Und der Fall wurde, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie mit einem Fingerabdruck aufgeklärt. So zumindest die Legende irgendwie. Aber ja, also das heißt, die Fingerabdruckkunde, die ist wirklich in diesem staatlich und dann auch kriminologischen Aspekt entstanden und hat interessanterweise abgelöst die Bertillonage. Das war in Frankreich von Bertillon. So ein Körpervermessungsinstrument, also wo bestimmte Körperteile eben vermessen wurden, ich glaube vor allen Dingen am Kopf. Und das hat natürlich nicht so richtig gut funktioniert.
Es gibt ja noch diese besonderen Merkmale, das hat nach wie vor noch irgendwie.
Ja, genau, das gibt es noch. Genau. Damals wurden aber wirklich, also wirklich also wirklich Zentimeter genau vermessen, sowas wie Nase, Ohr und sowas. Und das hat sich dann durch den Fingerabdruck wurde das Ganze dann damals ersetzt. Und naja, ist bis heute in der Kritik, weil eben auch Fingerabdrücke werden ja gar nicht wirklich miteinander verglichen. Das ist nicht so, dass man zwei Fingerabdrücke nebeneinander hält und oder sozusagen übereinander legt, sondern da werden so Merkmale rausgepickt, sogenannte Minutien. Das sind so die, wenn man sich das anguckt, die Wirbel und so bestimmte Stellen. Und dann gibt es pro Land einen Unterschied, wie viele dieser Stellen übereinstimmen müssen, damit man sagt, das ist der gleiche Fingerabdruck. Und da gibt es dann in einem Land müssen 7 sein, im anderen 10. Und dann merkt man schon, das ist so eine Soft-Wissenschaft. Ja? Es gibt halt gar keine richtige, es gibt keine naturwissenschaftliche, korrekte Überprüfung von den Fingerabdrücken.
Das ist so ein educated guess.
Genau.
Ne? Und der letztlich dann einfach nur eine Wahrscheinlichkeit darstellt. Und dann lässt sich ja vieles über andere Co-Merkmale dann noch weiter abklären.
Ja.
Ist die Person überhaupt zur Zeit in dem Land gewesen oder so?
Ja. Genau, aber ich finde es aber interessant, dass Fingerabdrücke so extrem irgendwie triggern. Also bei Fingerabdrücken hört bei vielen Leuten einfach der Spaß total auf. Und das finde ich interessant. Also im wenn man jetzt jemanden erzählt, da liest jemand alle deine E-Mails mit, das erzeugt bei vielen Menschen so eine Mischung zwischen ein bisschen Aufregung, aber doch auch eher, ja, okay, also das schreiben sie dann am liebsten noch eine E-Mail drüber, dass sie sich jetzt drüber aufregen. Wenn beim Fingerabdruck ist irgendwie Schluss.
Na gut, der kriminologische Erfassung ist doch nach wie vor ein Stigma.
Ja.
Und da sehe ich überhaupt auch so eine Problematik, auch hinsichtlich der Gen-Datenbank, die ich überhaupt nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir das erklären. Die Polizei nutzt bestimmte Verdachtsmomente, um relativ extensiv Menschen in ihre Datenbank reinzubekommen, nach dem Motto, dann haben wir mal was. Wer weiß, wofür es gut ist. Schönes Beispiel war, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ist jemand bei der Freiheit statt Angst, glaube ich, mit einem Rucksack irgendwie reingegangen in die Demo. Und da waren irgendwelche schweren Gegenstände, ich glaube, es war, was weiß ich, irgendwelches Werkzeug, was er sowieso immer mit sich rumgeschleppt hat, weil er so ein Bastler war. Und dann wurde halt von der Polizeikette geargwöhnt, das könnten jetzt irgendwelche Wurf- und sonstigen gefährlichen Dinge sein, die halt nicht zu so einer Demo gehören. Und dann haben sie ihn also erstmal zur Feststellung der Personalien in so eine Wanne genommen. Und da saß er dann irgendwie 2 Stunden lang und hat sich dann auch, glaube ich, immer mehr reingeritten. Und er hat dann auf jeden Fall einen extrem tollen Blogpost. Das war fast schon wie Mr. Bean. Also alles, was er machte, es wurde immer schlimmer. Und ja, der wurde dann quasi auch klar biometrisch erfasst, nicht mit DNA, das geht ja nicht einfach so, aber zumindest mal der Fingerabdruck wurde von ihm genommen. Mhm. Und jetzt behaupte ich einfach mal, wir haben jetzt so eine Art Zwei-Klassen-System von letztlich unbescholtenen Bürgern. Die einen, die aus irgendeinem Grund sich gegenüber bei der Wahrung ihres Demonstrationsrechts als unerfahrener Demonstrant Dinge mitgenommen hat, die einfach zu normalen Alltag vollkommen unproblematisch sind, wo aber so eine auf so Anti-Riot-Maßnahmen geschulte Polizei einfach nur denken kann, dieser Mensch, der sowieso nicht in unser Beuteschema passt hinsichtlich autonomer Randalierer, weil er hat einen Hoodie und was weiß ich, den müssen wir jetzt einfach mal besonders erfassen. Und auf einmal ist es ja so, dass jeder, der mit seinem Fingerabdruck in dieser Datenbank ist, hat ja ein viel, viel höheres Risiko, mit schon wirklich auch strafrechtlich erfassten Delinquenten in irgendeiner Form in Abgleich zu kommen. Und wo du gesagt hast, es ist ja auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich durch einen Prozess, also mein Fingerabdruck durch den Prozess durchläuft, ist ja viel größer, als wenn mein Fingerabdruck gar nicht da ist.
Ja.
Und es wird aber überhaupt nicht, nur, also in der ganzen Datenschutzgeschichte, auch mit NSA, wo es da heißt, jetzt sind alle unbescholtenen Bürger mit ihren Daten sind da und das gehört sich nicht, aber in der normalen Polizeiarbeit ist das ein durch die Bank von allen mir bekannten politischen Parteien ein absolutes Non-Issue. Und ich finde, das ist ein Skandal.
Ich muss mich jetzt stark zurückhalten, nicht so einen trollenden Spaggerier-Standpunkt einzunehmen. Dann ist es ja aber eigentlich sozial, deine Fingerabdrücke abzugeben, schon wegen der vielen falschen Treffer. Je mehr Leute ihre Fingerabdrücke abgeben, desto weniger trifft das Einzelne dann bei einem Abgleich. Aber klar, also du bist natürlich, wenn du in einer Datenbank drin bist, bist du potenziell bei einer Suche ein Treffer, als wenn du nicht in der Datenbank
bist. Also es gibt das auch in dieser Kategorie C, Hooligan-Abteilung, ist es ja auch so. Das ist ja auch ganz interessant, wo wirklich die Staatsmacht dann mal so prophylaktisch auf Leute zugeht und sagt, du bist Kategorie C, wir empfehlen dir oder wir bitten Sie, in den nächsten Wochen nicht ins Ausland zu reisen. Mhm. Und wenn Sie das tun, werden Sie auch nicht ins Ausland kommen. Mhm. So. Und auf welcher Basis? Sie sind schon mal in Erscheinung getreten, das wissen Sie ja. Mhm. So, und klar, dann müsste aber dieser Ansatz so gemacht werden, dass von Geburt an alle Menschen biometrisch erfasst werden, dann ist es auch diskriminierungsfrei. Mhm. Das ist es aber nicht. Wir haben noch so einen Restbestand von einer bürgerlichen Sphäre, die heißt die Polizei, das geht uns nichts an. Das ist ja quasi auch das Spannende an jedem Tatort-Krimi oder bei den ZDF-Krimis, der alte, wo das immer in so einem gesellschaftlich hochstehenden Milieu passiert ist, wo dann auf einmal Menschen, die nicht zu dem üblichen Klientel gehören, auf einmal dann mit diesem Polizeiapparat. Ja. Da scheint auch eine gewisse voyeuristische Schadenfreude immer so einen Hintergrund zu haben. Ja. Aber der normale Bürger kommt mit der Kriminalpolizei nicht in Kontakt, es sei denn, bestimmte Lebensumstände zwingen ihn dazu, also Eifersuchtstat aus dem Tötungsdelikt aus dem Affekt, naja, dann ist so schon Schlimmes passiert, dann ist der Fingerabdruck auch egal. Oder eine Person hat halt mit einem Autounfall verursacht, das ist dann ja auch eine kriminalistisch, ist ja auch ein Straftatbestand. Da kann das dann ja auch stattfinden. Und aber nach wie vor ist es so ein Stigma. Und ich muss halt auch wirklich sagen, dass ich zum Beispiel eigentlich mich dann egoistisch verhalte und bestimmte Konfrontationen mit der Polizei sogar zu meiden versuche, einfach weil ich nicht in diesen passive Überwachungs- und Datenbank-Sphäre so aufgesogen werden möchte.
Was für Konflikte mit der Polizei vermeidest du denn aktiv?
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, bei der einen oder anderen Demo mich zu engagieren und das vielleicht auch mit einer gewissen Renitenz und Militanz, wie das ja einige Menschen so auch hier aus unserem Filter-Bubble-Universum machen. Ich finde das ja auch sehr beeindruckend, aber mir gefällt das nicht so. Also ich half.
Also die, du bist also eingeschüchtert.
Ich fühle mich, also das Risiko ist mir in bestimmten Bereichen noch zu groß, als dass ich jetzt schon mich gewissermaßen gegenüber den Autoritäten oute. Also ich habe das Gefühl, es ist für mich, wer weiß, was noch kommt, es kann besser sein, sie wissen von mir noch nichts.
Du bist ein Schläfer.
Genau, ich bin so ein potenzieller Schläfer. Ein
Demoschläfer, ja.
Genau, und ich denke mir, das ist natürlich meine schöne Ausrede, mein mangelnden politischen Aktivismus also als etwas Gutes zu tarnen, indem ich sage, ich bin halt der Schläfer, der erst dann in den Einsatz tritt, wenn der Faschismus gesiegt hat und dann quasi hinter den Linien entsprechend vorgegangen werden muss.
Gut, wir werden dich daran erinnern.
Genau.
Das ist aber ein gutes Alter, das nehme ich jetzt auch. Wenn ich irgendwo nicht hingehe, sage ich, nee, ich will einfach noch nicht in Erscheinung treten, ja, um mich aufzusparen, nachher für den harten Kampf.
Ja. So ist es doch.
Ja.
Und viele Kämpfe, die in unserer Gesellschaft momentan ausgefochten werden, sind ja nicht die harten Kämpfe, sondern sind Symbolkämpfe. Also ich Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel Mahe, also Hashtag Mahe, die Unterstützung für das für die Flücht, für diese, wie heißt die Einrichtung
eigentlich? Ach so.
Bewohnerheim.
In Marzahn-Hellersdorf.
In Marzahn-Hellersdorf, mhm. Genau. Wo dann immer auch die antifaschistischen Demonstranten in so einer gefühlten 10-1 Überlegenheit gegenüber den für mich eigentlich eher trollenden Faschisten auftreten und sich eigentlich auch ein bisschen aus der Reserve locken lassen, weil dann es schaffen, du kannst immer drei Nazis eine Demo anmelden lassen und dann sieht sich aber die Antifa immer bemüht, den Faktor 10 Aktivisten auf die Straße zu stellen, dann teilweise kommen die gar nicht. Das sieht dann zwar aus wie ein Sieg, aber dann haben wieder viele Leute viele Stunden ihres Lebens verbracht, irgendwo rumzustehen. Und ich halte das auf Dauer für keine vernünftige Strategie. Abgesehen davon ist es dann so, bei der Polizei machen die sich auch keine Freunde, weil eigentlich müssten ja die Polizei, bei der Bewahrung des Rechtsstaats ja auf der Seite der Demonstranten sein, die ja auch für das Gute, für die Menschenrechte kämpfen. De facto sieht es aber, glaube ich, eher so aus, dass diese Polizisten nicht nur aus so einer, ich würde mal sagen, habituellen Lage, könnte ich mir vorstellen, dass manche Polizisten, insbesondere wenn sie so kasernierte Muskelmänner sind, ja, dass die so aus ihrer Lebenswirklichkeit eher mit so einem Nazi-Hooligan mal ein Bier trinken gehen, als mit so einem Antifa-Aktivisten. Wenn das dann aber quasi noch so tagtäglich in so eine Konfrontation kommt, treibt man aus meiner Sicht sogar noch die Polizei in so einen Schulterschluss mit den Nazis, auch im Sinne von, die kommen ja immer mit 10-mal mehr als die paar armen kleinen Nazis und dann müssen wir Polizisten uns immer dazwischen stellen. Das sind zwar schlimme Finger, aber gegen 10 Antifa-Schläger haben die auch keine Chance. Also ich sehe da eine ungute Entwicklung, die aus so einer übertriebenen Motivation für das Gute zu kämpfen. Und man sieht, nach ein paar Tagen ist dann der ganze Stress sowieso vorbei. Es gibt bestimmt, wenn wir jetzt hinfahren würden, keine Mahnwache mehr. Und vermutlich gibt es dort in Marzahn-Hellersdorf, gibt es einfach immer auch schon im Alltag Menschen, denen man lieber aus dem Weg geht, deren Meinung man sich auch denken kann, die aber trotzdem nicht ständig dann Farbbeutel an die Wände schmieren. Und also es scheint sich eine gewisse Normalisierung dort jetzt abzuzeichnen. Ja? Und deswegen finde ich das auch so einen hochsymbolischen Kampf. Ich bin da total unentschieden. Aber das ist so eine Sache, wo ich einfach sagen würde, ich kann so klar ich die Motive nachvollziehen kann, aus taktischen Gründen, auch zur Wahrung des Rechtsfriedens und was, wenn man Bürgerkrieg haben will, kriegt man ihn. Ja, und man kann diese Nazis, die gibt es. Es gibt keine richtige Möglichkeit, sie aus dem Land zu entfernen. Jedenfalls habe ich von der Antifa jetzt noch keinen vernünftigen Vorschlag dazu gefunden. Sie können, physisch wollen sie sie ja auch nicht erledigen. Also was wollen sie eigentlich? Das ist so eine komische Zwischenmilitanzform und meines Erachtens es ist so schwierig, weil sie einerseits ohne die Bezugnahme auf so ein nicht gewaltfreies, größere Koalition funktioniert es gar nicht, aber auf so einer militanten, beinahe bürgerkriegsähnlichen Situation finde ich es unmöglich, ja, auch weil es ist eigentlich antidemokratisch.
Also ich habe ja, bei mir hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ich wohne ja da am Frankfurter Tor. Ja. Neben dem Ex-Nazi-Bekleidungsgeschäft Torsteiner. Das ist seit ein paar Tagen zu.
Ja.
Überraschend.
Ja.
Sehr überraschend. Und die haben da vor ein paar Jahren eröffnet. Ich wusste vorher gar nicht, was...
Dieser Marvel-Fanshop.
Ich wusste vorher nicht, was Torsteiner ist. Ich wurde sozusagen mit meiner Frau und wir hatten ein frisch geborenes Baby gerade im Arm, das war so ein paar Tage alt, und draußen grölte es laut auf der Straße und wir guckten raus und da war eine Riesendemonstration gegen eben ein Bekleidungsgeschäft. Da musste man natürlich erstmal googeln und informieren, dann erfahren, okay, das ist irgendwie eine in der rechten Szene beliebte Klamottenmarke, die jetzt an sich einfach langweilige Sportklamotten sind, ja, das muss man auch mal irgendwie zu sagen, die halt so runenhafte Symbole teilweise drauf haben, aber mein Gott, also erstmal von der Kleidung her hätte das nie wahrgenommen.
Ja.
Genauso wie Lonesdale ja auch erstmal nur Klamotten sind, ja, mit einem Schriftzug drauf. Und da bin ich relativ schnell verbittert, weil ich halt mitbekommen habe, wie auf diesen Laden ständig Anschläge verübt wurden. Wochenlang, monatelang. Also Farbbeutel. Dann, weiß nicht, komme ich 19 Uhr, bin ich irgendwann nach Hause gekommen, stehen da zwei Mädels davor und haben so große Baggersteine und versuchen, die Scheiben einzuschlagen. Dann eines Morgens komme ich raus, da lagen so ein großer Berg tot Geflügel davor geschüttet. Nachts Leute, die versuchen, das einzuschlagen. Und das ist mir unheimlich unangenehm aufgestoßen. Ich habe dann damals einen Blogpost geschrieben, das ist schon lange her, und habe wenig versöhnlich darüber geschrieben, dass ich das schon merkwürdig finde, gegen Geschäfte zu demonstrieren, indem man die Scheiben einschlägt, weil das vom Narrativ her eins ist, das man mir früher genau aus der anderen Perspektive erzählt hat. Mhm. Daraufhin bekam ich dann eine Mail, ob mir jetzt klar sei, dass ich mir mit beiden schwarzen Blöcken in Berlin verscherzt hätte. Okay. Also weil ich einerseits gesagt habe, ich finde es nicht gut, dass der Laden da ist, aber andererseits auch gesagt, ich finde es aber auch nicht gut, da ständig irgendwie Gewalt diesem Laden angedeihen zu lassen.
Das Deutsche kauft nicht bei Nazis.
Genau, und aber eben nicht nur kauft nicht bei Nazis, sondern halt also wirklich ja auch mit physischer Gewalt. Und natürlich ist man auch empfindlich, wenn man gerade so ein frisch geborenes Kind hat, weil dann möchte man einfach nicht das Gefühl haben, ich kann ja nicht die Straße lang laufen. Das köchelte dann aber interessanterweise auch immer weiter runter. Also immer wenn Demonstrationen waren, war der Name abgesperrt mit der Polizei. Und zum Schluss dann die Antifa-Demos sind dann einfach nur noch dran vorbeigezogen. Also das hatte sich eigentlich völlig normalisiert. Ich habe so ein paar Sachen gelernt, dass in der rechten Szene werden schneeweiße VW-Autos besonders gerne gefahren, weil die Käufer immer so vorgefahren sind. Mhm. Ich dachte natürlich mal, braune Autos vorher sind natürlich total absurd. weiße Autos, schneeweiße deutsche Autos.
Ja.
War auch interessant halt zu sehen, so Familien, die da einkaufen. Ja, das war schon so Vater, Mutter, Kind. Und ein paar Mal musste ich auch rein in den Laden, weil der Postbote immer so freundlich war, meine Pakete dort abzugeben.
Wie war das?
Unglaublich freundlich. Also da haben einfach zwei Frauen bedient, die waren einfach nett. So, also die haben einfach, aber schon so ein bisschen übertrieben dolle nett. Mhm. Aber ich bin halt rein. Mir war es natürlich unglaublich peinlich, mit einem Paket aus dem Torsteiner-Laden rauszukommen. Ich war ich auch dankbar, da einmal einen Grund gehabt zu haben, einmal reinzugehen. Ich bin auch neugierig.
Ja.
Und es war halt einfach nur ein Klamottenladen da drin, der halt ein paar merkwürdige stilistische Elemente, vorne war so eine Volksbibel oder sowas ausgestellt und so Strohballen, so ein bisschen so völkisches Zeug. Aber letztendlich bin ich halt einfach rein, hab mein Paket geholt und bin wieder gegangen. So, ich war halt einfach der Nachbar.
Gut, aber wir sind uns doch klar, dass es vollkommen egal ist, was dort effektiv auf den Sweatshirts draufsteht.
Ja.
Wichtig ist doch, wie es eine größere Anzahl von Leuten interpretiert, was da draufsteht.
Ja.
Und ich würde mal sagen, diejenigen, die politisch aware sind, auf beiden Seiten, wissen das genau einzuordnen.
Ja.
Wenn ich auf einer Veranstaltung, auf einer Party, einen Club komme, wo Leute Torsteiner Zeugs tragen und Lonesdale Zeugs, dann weiß ich, dass ich jetzt ohne auffällig schnelle Fluchtbewegung mich jetzt auch wieder zurückziehe aus diesem sozialen Umfeld.
Aber das ist doch ein interessantes Zeichensystem, oder? Also, dass ja auch Außenstehende nicht verstehen, die vielleicht da bleiben würden und sich vielleicht gar nicht so sehr für interessieren. Also es ist so eine komisch kodifizierte Geschichte, dass es eben Sportklamotten gibt von einer bestimmten Marke, ja. Die einerseits identitätsstiftend sind oder Identität, also die Identität zeigen, und andererseits aber nur einem bestimmten Klientel, das darüber Bescheid weiß, sagt, aha, das sind die Thor Steiner tragen, während ein Großteil der Bevölkerung, wo ich jetzt überhaupt nichts mit diesem Namen anfangen kann.
Ja. Wobei es da eine ganz lustige Anekdote zu gibt, weil mir ich möchte einfach kurz zu unserem Podcast-Format kurz mal einen Einschub machen. So angenehm das ist, sich mit dir allein zu unterhalten, ich finde, wir sollten dann versuchen, auch Gäste noch dazu zu bekommen, wenn es technisch möglich ist.
Das kriegen wir hin.
Und auf meiner Wunschliste wäre in jedem Fall Bang, Pow, Wow, Wow. Ich weiß nicht, wie sie...
Ada Blitzkrieg.
Genau.
Ja.
Und sie hatte vor einiger Zeit, das war 2011, musste sie einen Tweet löschen, in dem sie das Wort Vorbereitungsnazi verwandt hat, weil sie sich nämlich vorbereitet hat, aufs Hackercamp nach Filofort vom CCC zu fahren. Und sie hat diesen Vorbereitungs-Nazi-Tweet in Verbindung mit den Namen von sehr bekannten Outdoor-Ausrüstern benutzt. Ja. Dabei ist mir mal aufgefallen, dass, wenn es nicht Thor Steiner gäbe, würde ich eigentlich solche Outdoor-Marken wie Fjällräven, The North Face, Jack Wolfskin.
Ja. Strelson gibt es noch irgendwie, ja.
Aber gerade so die drei großen, die in der, ich sag mal so, in diesem linksalternativen Mainstream komplett unproblematisch sind. Und jetzt kann ich das verstehen, dass wenn man irgendwie in so ein Paralleluniversum kommen würde, wo das die Chiffren wären für Nazis, weil das, also ich habe dann erstmal verstanden, North Face ist die Eiger Nordwand. Ich hätte das jetzt immer so gesagt, North Face, das ist so, so sieht ein arisches Gesicht aus, ja, so ein nordisches Gesicht. Okay. Ne? Und ja, Fjällräven und Jack Wolfskin, also ich meine, nicht umsonst heißt Wolfsburg Wolfsburg, weil Wolf war so der Nickname, den Hitler sich selber gegeben hat. Und von daher könnte man ja so Nazi-Bezüge herstellen. Und offensichtlich ist das bei den PR-Abteilungen in diesen Firmen bewusst gewesen und haben dann sofort quasi die ADA kontaktiert und hat gesagt, lösch das Ding, sonst werden wir dir juristisch auf den Zeiger gehen. Und dann hat sie das unter Protest dann auch gemacht. Und das finde ich so interessant, also selbst wenn es jetzt, ich hoffe, uns hören jetzt keine Nazis zu, aber wenn sie Zeichen setzen wollen, könnten sie sofort ja welche setzen. Mhm. Ja. Die sind ja im Prinzip arbiträr und man sieht das ja in vielen, vielen Bereichen. Also es gibt diese Schuhe, New Balance zum Beispiel, die sehen eher aus wie so Yoga-Schuhe, aber da ein großes N drauf ist, passte das dann perfekt so in diesen ganze rechte Sportklamotten-Ecke. Mhm. Und insofern ist es aber eine ganz schöne Sache, weil es für Klarheit, Frontenklarheit sorgt im möglichen Streit. Denn jetzt, es gibt ja diese Nazi-autonome Bewegung, ich weiß nicht, wie die sich genau, autonome Nazis oder sowas, oder nationale Autonome, die wirklich so von den ganzen Quotes so sehr an den schwarzen Block bei den Autonomen sich dran gepackt haben. Und ich finde auch, die Autonomen im schwarzen Block sind haben keine besonders sympathische Ausstrahlung, so wie ich das bisher erlebt habe. Dass das dann wirklich so diese beiden Kontrahentengruppen sich so fast austauschbar gerieren, da finde ich es ja ganz gut, dass man auf den zweiten Blick immer noch so Chiffren hat, dass man weiß, wer wohin gehört. Ja? Denn das war, es gab jetzt um 91 herum und so diese ersten Nazi-Ausschreitungen in in den neuen Ländern. Und da gab es ja diesen berühmten Artikel von Dietrich Dietrichsen in der Spex, der hieß The Kids Are Not All Right, wo er quasi für ihn so ein Zusammenbruch des jugendlich revolutionären popkulturellen Zeichensystems gesehen hat, weil er gemerkt hat oder beobachtet hat, dass diese Jugend quasi so Hip-Hop-Klamotten, so ellenweise New York Yankees Kappen und Adidas Klamotten anhatten und trotzdem also so ein Pogrom gegen Ausländer gestartet hatten. Und es ist natürlich viel beruhigender, wenn dieselben Dinge passieren und die Nazis wenigstens Thor Steiner Klamotten und Lonsdale Shirts anhaben, als wenn sie das mit American Apparel machen würden.
Also mir fällt das...
Das war Zynismus/Zynismus, bitte.
Jetzt. mir fällt das aber, was du beschreibst, auf der jedes Jahr auf der Biermeile auf, traurigerweise auch da immer stattfindet, wo ich wohne, am Frankfurter Tor, ist halt einmal im Jahr so das große Bierfestival. Ich habe ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu Bier.
Wegen des Festivals?
Ja, also ich trinke jetzt selber kaum Alkohol, aber Bier ist, verbinde ich so mit einfach unangenehmen Dingen irgendwie. Nicht vom selber konsumieren, sondern von Menschen, die viel Wein trinken, sind anders als Menschen, die viel Bier trinken. Um es mal so ganz pauschal zu sagen und mir jetzt einen Shitstorm wahrscheinlich einzuhandeln
dafür. Also als nächster Gastvorschlag bin ich dann auch Andreas.
Genau, um über Bier zu reden. Ja. Und das ist so ein Clash of Cultures, dieses Bierfestival, weil Bier trinken ja alle, ja, also in allen, vor allen Dingen in diesen Szenen, über die wir gerade gesprochen haben, wird halt Bier getrunken. Das heißt also, dass die rechte und die linke Szene trifft auf der Biermeile aufeinander und ich konnte die auch einfach nicht mehr auseinanderhalten. Also auch dieses, es gibt dann auch dieses Skinhead-Outfit, wo du dann den linken und den rechten Skin und dann irgendwie, ja, du musst auf die Schnürsenkel achten, also total absurde Geschichten.
Die Nazis trinken halt nur helles Bier.
Ist das so?
Wenn sie schon weiße VWs fahren.
Und mir ist es auch nochmal aufgefallen, ich habe jetzt gerade den Film Kriegerin gesehen, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, der ist sehr beeindruckend.
Genau, der hat mich auch sehr beeindruckt, der handelt von einer, ich glaube, so wird es auch beschrieben, von einer Nazi-Braut, ja, die sozusagen ins Straucheln gerät. Und da auch die optische Aufmachung. Also einerseits werden diese Kodifizierungen genau erfüllt.
Also ins Straucheln muss man auch wieder jetzt in Anführungsstriche, sie entwickelt humane Gesten,
genau,
oder Gefühle und, genau, Handlungsweisen.
Genau, also sie hat mit Flüchtlingen zu tun.
Ja, sozusagen. Sie freundet sich mit einem afghanischen Flüchtlingskind an.
Genau, und da werden so Partys gezeigt, wo die dann sich so gegenseitig tätowieren. Und ich so dachte, das hat auch so was extrem Unpolitisches eigentlich. Das ist halt einfach ein großes Besäufnis und das könnte halt auch in einer anderen Szene so stattfinden. Dann gibt es natürlich auch dann wieder diesen Schwenk, wo die dann so Propagandafilme gucken. Aber mittlerweile blicke ich auch nicht mehr durch. Ja, also es ist, und deswegen, ja, das stimmt natürlich, dass man dann schon fast froh ist. Nur die Symbole sind halt so absurd. Also auch so Symbole wie 88, ja, und 18, also 88 für Heil Hitler, weil H halt der achte Buchstabe im Alphabet ist, und 18 für Adolf Hitler. Und dann gibt es noch ein paar andere Zahlenkombinationen.
Das ist dann ganz interessant. Die 81, das sind nämlich die Hells Angels wiederum. Und die wurden jetzt auch noch mit quasi in diesen auch Marzahn-Hellersdorf-Clash mit reingenommen, was ich mir ganz gut vorstellen kann. Wo ich dann einfach sage, es gibt so eine maskulin dominierte Gewaltkultur, die besteht so aus Nazis, Hooligans und so Hells Angels Rocker. Und da gibt es, glaube ich, so ein relativ, gibt es auch so eine Art Dreierschnittmenge, wo sich das alles so bündelt. Und dass die aus so einem bestimmten Habitus heraus auch so eine gewisse Sympathie haben, ohne jetzt jeweils immer das komplette weltanschauliche Paket der anderen Seite mitzunehmen. Also die Nazis mit Springerstiefeln finden dann halt Harleys doof, weil das sind ja amerikanische Maschinen und keine deutschen. Graz. Krafträder.
Ja, ja. Krafträder.
Die fahren dann eher so NZ oder sowas, so alte Osten.
Ja. 81 für Hells Angels kannte ich noch nicht, aber klar.
Und das war deren offizielles Merchandising-Label. Mhm.
Also heißt das Label.
Ja, ja, verstehe. Und dann gibt es auch noch die 99.
I?
Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall die One Percenter. Das bezieht sich auf den ursprünglichen Riot in den 50er, nee, ich glaube, es war 47 oder 48, da haben sich diese ganzen Motorradfahrer mal in so einem kleinen Örtchen getroffen, und das war dann über mehrere Tage so ein Stadtgespräch in ganz Amerika, dass also Biker-Horden eine Stadt überfallen haben. Daraus dann Wild Run mit Marlon Brando haben sie das dann verfilmt. Mhm. Und da hat dann der Sprecher des amerikanischen Motorradhersteller dann gesagt, 99% aller Motorradfahrer sind gesetzestreu. Und daraus abgeleitet hat also jeder Hells Angels Mensch, der was auf sich hält, immer so noch 1%.
Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Stimmt, das sind die 1%.
Genau, also diese Zahlencodes und so, die spielten ja auch im Amerikanischen sowieso schon eine ziemlich große Rolle. Und ich glaube auch, weil dieses Telegrafensystem hat ja sehr stark schon im 19. Jahrhundert zu so einer Verkürzung der Kommunikation gesorgt. Aha. Deswegen, ich glaube, dass zum Beispiel auch die Amerikaner nach wie vor diese ganz kurzen Vornamen so im Alltagsgebrauch haben. Ich glaube, das hat sich alles im 19. Jahrhundert entwickelt, wo erfolgreiche Geschäftsleute sehr viel telegrafiert haben, und deswegen hatten sie keine Zeit, sich John Alexander III sowieso zu nennen, sondern es war dann Al und sonst was. Und daraus wurde so nur so JFK und diese ganzen Geschichten, dass sich das sehr stark so in das normale Leben eingebürgert hat. Das ist so meine
Theorie. Ich habe jetzt nur gerade die thematische Kurve nicht. Ich konnte dich nicht ganz nachvollziehen von den Hells Angels zu den Telegrafen.
Genau, das, also die Verkürzung in Buchstaben.
Ja.
Und Buchstaben dann sogar auch nochmal wieder in Zahlen.
Ah.
Also quasi jetzt so eine Art Alltagskryptographie und Chiffren zu nutzen, was es ja auch in Amerika gibt, wenn man das, zum Beispiel, how are you, dass man das A durch ein R und ein großes U ersetzt. Also so Sprachspiele. Ich glaube, die kommen nicht nur aus einer reinen Sprachspielebene, sondern aus einer praktischen Kommunikationsökonomie.
Jetzt verstehe ich. Ja, du hast es eben kryptografisch genannt. Es ist nicht eigentlich eher Komprimierung, also dass man nur was kleiner macht, aber es ist natürlich auch ein bisschen Verschleierung, weil 88, wenn das für Heil Hitler steht, ist ja nicht nur eine Verknappung auf HH, sondern dann nochmal auf ein Zahlensystem, sodass man eben ein bisschen Wissen besitzen muss, um es zu verstehen. Weil mit Heil Hitler auf dem Shirt rumlaufen geht halt nicht.
Ja. Und genau, die Autokennzeichen sind dann ja auch entsprechend gebrandet, und das ist dann geschafft zu haben, was weiß ich, Märkisch-Oderland AH88 zu haben, dann bist du der Chef. Ja. Im Landkreis unter den Nazis. Ne?
Ja, und es gibt ein paar Kombinationen, die, glaube ich, verboten sind. Also ich glaube, man darf es ja aussuchen, wenn es frei ist, das Nummernschild. Und ich glaube, zum Beispiel SS und SA ist irgendwie in Deutschland noch verboten. Also es gibt so ein paar Buchstabenkombinationen, genau, aber genau. Die nicht erlaubt sind.
Ja. Aber wenn wir schon bei Kryptographie sind, können wir vielleicht nochmal kurz Revue passieren lassen über die Zeitenwende, die seit 3 Monaten über uns, fast 4 Monaten jetzt über uns hereinbricht.
Ja.
Was in einem Satz, was ist passiert, auch für dich persönlich, seit Snowdens Enthüllung?
Für mich persönlich ist eigentlich nicht viel passiert, weil ich mit vielen Dingen schon abgeschlossen hatte. Also ich habe persönlich schon, im Netz kann man eigentlich meinen persönlichen Wandel nachvollziehen. Ich habe letztens geguckt, ich habe Ende der 90er meine ersten Verschlüsselungs-PGP-Schlüssel erstellt und da so auf zentrale Server hochgeladen. Ich weiß nicht, 97, 96, aber irgendwie schon eine Weile her. Und lange Zeit viel dafür getan, andere Leute davon zu überzeugen, sich mit Verschlüsselung auseinanderzusetzen. Und das hat sich ja immer mehr zurückgenommen. Und natürlich auch durch dieses Spaggeria-Umfeld bin ich ja auch eher entgeistert von vielen Datenschutzdiskursen. Was Snowden aber nochmal auf den Punkt gebracht hat, ist diese doch überwältigende Umfänglichkeit der technischen Überwachungsmaßnahmen, die, das muss man auch nochmal betonen, auch wirklich nichts mit einem Spaggeria-Standpunkt zu tun haben. Also bei diesem datenschutzkritischen...
Sagt der inoffizielle Sprecher der Spaggeria.
Es gibt ja nur inoffizielle Sprecher der Spaggeria. Also staatliche...
Also der offiziell inoffizielle...
staatlich forcierte geheime Datenbanken haben nichts mit dieser Datenschutzkritik zu tun, sondern die sind halt einfach schlecht. So, ja. Und bei diesem Datenschutz, bei der Datenschutzkritik geht es um andere Sachen, da geht es auch um Gewöhnungseffekte und so weiter. Aber diese forcierte Heimlichtuerei und Kabelabzwickerei erstaunliche Brechung anscheinend doch auch von dem einen oder anderen Kryptoalgorithmus bestätigte bei mir erstmal nur so ein, ja, dann warst du ja, hast du ja nicht ganz, dann lagst du ja nicht ganz falsch mit deiner Entgeisterung der letzten Jahre. Und eben ich habe viele Dinge einfach fallen lassen. Also ich habe lange Zeit E-Mail-Programme benutzt, die zwei verschiedene Verschlüsselungsmöglichkeiten boten. Und das ist alles weggeflogen, so nach und nach. Und was bei mir eigentlich... ich habe schon lange Zeit überlegt, ob ich nicht mal auch einen Blogpost mache über, warum Kryptographie einfach nicht funktioniert und fehlgeschlagen ist. Den habe ich noch nicht gemacht. Jetzt ist aber so noch das letzte Zugang. Eigentlich wollte ich nichts weiter tun, als einfach mal von den letzten 10 Jahren alle Krypto-Fails aufzulisten. Und das sind wirklich viele. Also einfach nur aufzulisten, was alles schiefgelaufen ist. Das sind halt Einbrüche in irgendwelchen Datenzentren, S-MIME, gefälschte Windows-Zertifikate. Letztens gab es so einen Krypto-Chat, Cat-Chat, ich weiß den Namen nicht mehr, der recht beliebt war, was plötzlich dann auf dem Kongress, glaube ich, auf irgendeinem Kongress rausstellte, kurz vorher, schlecht implementiert. Und ich mir schon lange die Frage gestellt habe, warum vertrauen wir eigentlich überhaupt Rechnern? Also das klingt so ein bisschen getrollt. Mit der Frage habe ich mich eigentlich beschäftigt in der Schule schon, als wir damals durften wir grafische Rechner benutzen. Die kamen gerade so auf und in allen Klausuren mussten wir immer die Worte zusammenzählen, wie viele Worte man aufgeschrieben hat für den Rechtschreibschlüssel, damit nachher ausgerechnet wurde, ob man halt einen Punkt Abzug bekommt, weil man schlecht geschrieben hat. Und dafür durfte man einen Taschenrechner auf dem Tisch haben. Mit dem Taschenrechner hat man dann immer seitenweise die Worte gezählt und zum Schluss mit dem Taschenrechner zusammengerechnet. Deswegen durfte in der Deutschklausur die ganze Zeit ein Taschenrechner auf dem Tisch liegen und in der Französischklausur. Diese Grafikrechner waren natürlich programmierbare Endgeräte mit mehreren Kilobyte Speicher, was völlig ausreichend ist für Klausuren jeglicher Art. Also haben wir natürlich alle wie wild vorher die mit Daten gespickt, um dann in der Französischklausur angeblich Wörter zählend danach zu schlagen. Das haben die Lehrer natürlich mitbekommen und haben dann von uns verlangt, dass wir die vorher löschen. Und zwar in ihrer Gegenwart. Also sind die zu uns an den Tisch gekommen und haben sich von uns zeigen lassen, wie wir die resetten. Das wiederum erforderte natürlich die nächste technische Maßnahme, dass wir Programme geschrieben haben, wo auf dem Bildschirm stand Reset Now und dann hat man Y gedrückt und dann kam irgendwie so eine kleine Animation. Und was also passierte, ist, dass dem Lehrer ein Bildschirm gezeigt wurde, auf dem stand resettet und nichts war passiert. Und das war das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, warum habe ich überhaupt dieses Vertrauen in dem Bildschirm?
Wann war das und wo war das?
Das war
grafische Rechner. Vor allem, was ist ein grafischer Rechner?
Grafischer Taschenrechner. Also Taschenrechner, die normalen alten haben ja einfach eine Zeile, wo nur Zahlen drauf sind. Ja. Und grafische Taschenrechner musst du dir vorstellen, als hätten die ein Gameboy-Display. Mhm. Und die konnten Kurven darstellen. Also wenn du konntest dann da halt Funktionen...
F von X.
Genau, F von X. Und dann haben die diese Gleichung auch gelöst, wenn die halt lösbar waren, und geplottet. Und dann, das hat man viel damit gemacht, also einfach plotten von Gleichungen. Und in der Regel haben die auch eine Programmiersprache, eine eigene gehabt. So was Basic-artiges oder so.
Das war halt in der DDR.
Nee. Nein. Das, so alt bin ich jetzt auch nicht. Das muss so 93, 94 gewesen sein. Genau.
Okay. Entschuldige, das ist.
Ja, mit Kindern, da hält man sich nicht so gut. Das war schon, das waren dann so Texas Instruments, Casio und so diese klassischen Taschenrechnermarken. Ah, okay. Genau, und da jedenfalls war das für mich das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, Vertrauen in ein Rechengerät und irgendwie nicht. Und dann kam das wieder auf, als irgendwann so die ersten E-Mails, das kennst du vielleicht, so Newsletter, unter denen drunter steht, also ernst gemeinte Newsletter, unter drunter steht, diese E-Mail wurde Viren gescannt. Ja? Ja klar, das kann ich ja unter jede E-Mail schreiben. Oder dann eben du PGP benutzt und dann drunter steht irgendwie in der Mail, ja, ist okay. Und dann dachte ich mir so, okay, anscheinend gibt es so ein generell halt so einen Angriffsvektor, der einfach nur auf die Wahrnehmung zielt, also auf das Vertrauen, und dagegen ist nicht viel zu machen. Also
ich möchte ganz gerne mal einhaken, ja. Weil mir ist es auch aufgefallen, mit dem Aufkommen, dass E-Mail in den allgemeinen Geschäftsverkehr aller Personen Einzug hielt, ab Mitte der 90er Jahre, war das für viele so großinstitutionelle Firmen noch sehr schwierig zu fassen. Und dann war es aber klar, dass das mittlere Management und die Leute, die wirklich die Arbeit tun und nicht einfach nur im Vorstand sitzen, damit arbeiten wollten und auch tun und auch getan haben. Die haben das dann, was weiß ich, mit ihrem CompuServe-Ding gemacht oder sonst was. Und aus diesem Mittelbau heraus waren die Firmen gezwungen, quasi diese irreguläre Internettechnologie einfach irgendwie zu integrieren. Und das ist eigentlich auch das, wie unsere Gesellschaft, unsere Eliten in den letzten 20 oder 15 Jahren das Internet behandelt haben. Es war nicht gewünscht, aber es ist irgendwie gekommen und man musste sich dazu verhalten. Und jetzt in diesem E-Mail-Bereich wurden die dann extrem von so komischen Juristen auf so salvatorische Klauseln hin gestrickt. Ja, also das heißt, wenn irgendjemand ein blödes Attachment oder eine virenverseuchtes Anhang an jemanden anderen im Geschäftsverkehr ausgesandt hat, denkt halt so ein juristischer Kopf, dann kriegen wir einen Schadensersatzprozess, wenn das eine offizielle E-Mail von unserer Firma ist. Also müssen wir uns dann reinschreiben, dass uns das Problem bewusst war und dass wir alles getan haben, um dieses Problem zu vermeiden und es auf die andere Seite zu bringen. Das andere war dieses, wenn diese E-Mail fehlgeleitet ist, bitte vernichten Sie sie, löschen und blitzen Sie bitte Ihre Gedächtnis. Und
stürzen Sie sich aus dem Fenster.
Ja. Gehen Sie zu den MIB und lassen Sie sich bitte Ihren Gedächtnisinhalt löschen. Hast du jemals in einem Fax diese Unterschrift gesehen? Also dabei im Fax, dass man sich mal in der Ziffer vertut, ist bestimmt, weil das von Menschen gemacht ist. Nicht immer hat man ja fest damals einprogrammiert gehabt. Das heißt, ich behaupte, dass tausendmal häufiger ein Fax am falschen Gerät rausgekommen ist, als dass eine E-Mail an den falschen Empfänger gekommen ist. Und also aus dieser Hilflosigkeit wurden quasi so absurde Patches quasi reingetan, um irgendwie das Risiko für die Institution zu mindern, mit dieser ungeliebten, aber offensichtlich nicht mehr wegzudiskutierenden Technologie umgehen zu können. Und ich glaube, wir als Netzgemeinde, wir, die mit quasi so mit so einer autonomen Technosphäre in diese Gesellschaft eingedrungen sind und uns untereinander vernetzt haben und gemerkt haben, oh, wie viel geht. Wir hatten so den Impetus, dass wir dieses System gewissermaßen von innen aushöhlen und irgendwann die Weltherrschaft übernehmen werden, weil irgendwann sich alle nach unseren Standards verhalten werden. Und so etwas wie die NSA und die Geheimdienste überhaupt und auch alle anderen Autoritäten waren immer dieser nicht nur anderen Seite im moralischen Sinne, sondern dieser anderen Seite auch im Sinne von Legacy und die gehören zum alten Regime und die haben es nicht drauf, die haben es nicht verstanden, ja, weil ihre Repräsentanten im politischen Bereich natürlich noch diese alte Garde waren, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass die auch das Internet noch ausdrucken. Aber dass seit vielen Jahren die Abteilungsleiter, die Systemadministratoren und die wirklich das Ganze beim BKA oder beim Verfassungsschutz und wo auch immer am Laufen halten, praktisch Leute sind, die aus unserer Community kommen, die teilweise genauso sozialisiert sind und irgendwo halt sich beim Bewerbungsschreiben, den 15, den sie da gemacht haben, war halt dann der BND der Erste, der zugesagt hat. Und dann war es vielleicht auch gerade in der Nähe und es passte ganz gut. Ja? Und dann sitzen die und das, da habe ich das Gefühl, da gab es so eine, von unserer Seite, also uns jetzt in Anführungsstrichen, so eine extrem große Naivität, dass wir gedacht haben, dass die anderen, dass die immer noch in ihrer alten Welt leben und wir können machen, was wir wollen und unsere Probleme heißen Google und Facebook, weil die auch aus unserer Welt kommen und die haben es verstanden und die haben einen enormen Zugriff und auch so eine Creepiness und so eine Übergriffigkeit, der wir zumindest mit so einer bewundernden, aber auch so einer gewissen beklemmenden Perspektive draufgerichtet haben. Ja. Ja? Also man weiß, wie toll Google vieles macht, aber gleichzeitig, dass sie sich der Werbung, dass sie sich zu einem Werbekonzern verwandeln mussten, um diese Services aufrechtzuerhalten, hätten sie uns gefragt, wir hätten ihnen vielleicht einfach gesagt, komm, 10 oder 12 Euro im Monat und dafür kriege ich die gesamte Google Suite mit einem, mit so einer Privacy-Einstellung und so weiter, hätten wir vielleicht, warum denn nicht? Wäre ein faires Angebot gewesen vor 10 oder 15 Jahren. Und als dann aber auf einmal nicht nur diese Gefährdung aus unserer Welt, ja, wo wir wirklich ja das Wachsen haben sehen können, ich weiß noch, vor 15 Jahren, 98, wie das dann war, hier gibt es so eine neue Suchmaschine, hat eine ganz einfache Maske, aber die haben so einen Algorithmus gefunden, das ist so ein Studentenprojekt. Ja. Seitdem habe ich nie wieder eine andere Suchmaschine ernsthaft benutzt, ne? Seit 98. Und dass dann aber durch die Snowden-Enthüllung klar geworden ist, dass diese andere Seite denselben Zugriff hat, mit derselben Konsequenz, wie Google sich ihr Ökosystem geschaffen haben, diese anderen, eigentlich alten Autoritäten, sich in unserer Welt, die ja auch nicht mehr unsere, sondern die allgemeine Informationssphäre ist, mit derselben Konsequenz und auch Kompetenz sich bemächtigt haben und sich darin bewegen, das hat mich erschüttert im Sinne von so einer wirklichen Enttäuschung und Desillusionierung, weil es mir dann klar geworden ist, meine Güte, was waren wir naiv.
Also für mich gibt es da zwei technische Aspekte. Das eine ist die Datenmenge, über die wir reden, und das andere ist die Möglichkeit der Auswertung. Irgendwo habe ich dieses wirklich schöne Zitat gelesen, was hat uns verraten? Die Metadaten. Und das verweist auf einen Konflikt, weswegen das so unglaublich schmerzhaft ist für diese Netzszene, weil mit diesen Enthüllungen nochmal in eine Entwicklung offengelegt wird, die bestimmte Grundfeste erschüttert, nämlich diese Vorherrschstellung des Hackers endgültig besiegelt. Also so seit den 80ern war das ja wirklich ein Siegeszug dieser Hackerfigur, die eben so vom ich habe das ja auch in diesem Hackerfilm-Podcast so ein bisschen versucht rauszuarbeiten anhand des Filmes, die eben vom Underdog zum Mainstream, zur sexuell aufgeladenen Figur, aber eben in der Technikszene auch einfach, das war halt der schaffen konnte, der alles erreichen konnte technisch. Und plötzlich tritt aber eine neue Figur auf den Plan, die, wo man gar nicht weiß, wie die aussieht. Das ist dieser Big Data Analyst, der irgendwo sitzt. Und also ich kenne ja nun persönlich auch ein paar, sondern das sind einfach so studierte Physiker, Mathematiker. Plötzlich geht diese Macht, diese technische Macht und diese Wissensmacht geht nämlich plötzlich vom Hacker, der ungelernt auch aus einem nicht-akademischen Diskurs kommen kann, das war so Grassroots, jeder kann Hacker werden, geht die Big Data, dieser Big Data-Analyst, der plötzlich sagt, ich muss nicht wissen, was in deinen Mails steht, wenn die verschlüsselt sind, mir reicht das so ein bisschen drumherum und dann kriegen wir das schon hin. Der kommt aber aus einem akademischen Exkurs. Das ist ein Physiker, ein Mathematiker, ein Statistiker und der sagt zum Hacker, du kannst tun, was du willst, du verrätst dich. Ja? Und das ist im Moment der Prozess, den ich sehe und der deswegen auch die Empörung besonders groß werden lässt in der Hacker-Szene, sie aber so das Problem nicht sieht. Es gibt einfach einen Ablösungsprozess und dieser Big Data Analyst, das ist halt keine Figur wie der Hacker. Der Hacker, der war ein Charakter und wie willst du den Big Data Analyst, den wirst du als Filmfigur wahrscheinlich nicht viel sehen, weil der halt so im Hintergrund einfach arbeitet. Und das ist das, was ich besonders spannend finde an diesem Prozess. Also ich sehe da einfach so einen Tod, wirklich, um es mal so krass zu sagen, einer bestimmten Figur, die sich jetzt aufgespalten hat in dieser Maker-Szene. Jetzt werden so Roboterchen gebastelt und Drohnen, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber da wird unglaublich viel gelötet und auch gestrickt und gehäkelt und tolle Sachen, ja, also eine tolle Szene, aber völlig unpolitisch. Dann gibt es noch die Verschwörung.
Also meinst du eine richtige Regression der Szene?
Ja, total. Also ich sehe, also mittlerweile, also das, was früher noch cool war an Hardware-Hacks und Special, das gibt es jetzt halt ein CT-Heft dazu, ja, das CT-Maker. Ich finde es gut, dass es das gibt. Das ist aber nichts anderes als, ich hatte ja letztens mir Bild-Zeitung aus den 80er Jahren angeguckt. Da gibt es dann halt, weiß ich nicht, sowas wie Do-it-yourself, Sibylle für die Frau. Und das ist der gleiche Diskurs, der da vorgeführt wird, nur auf einen neuen Lebensbereich noch angewendet. Ja? Jetzt wird eben nicht mehr nur, das ist jetzt nicht mehr nur ein häusliches Geschichte, sondern man trifft es jetzt dafür, es ist cool. Auch Stricken ist plötzlich cool geworden. Es gibt Strickcafés und so und Strickmaschinen, die gehackt werden. Aber da ist ein großer Teil der Hacker-Szene hin abgewandert. Ja? Es gibt ja mittlerweile auch Konferenzen dazu. Und dann gibt es noch diesen eingeschworenen Verschwörungskryptokern, der natürlich jetzt auch wirklich sagen muss, wir müssen verschlüsseln und Verschlüsselung geht, weil die teilweise auch einfach davon leben. Das sind ja auch so Übergänge in so.
Das ist aber auch die Told-You-So-Fraktion.
Das ist auch die Told-You-So-Fraktion, der man aber auch sagen kann, natürlich Told-You-So. Aber da hat sich das hinbewegt und wer plötzlich eben da steht, ist dieser komische Analyst. Ja, der auch gar nicht, der gar nicht so eine, da gibt es gar keine Szene, es gibt keine Big Data Analyst C-Bases. Die arbeiten einfach mit Daten und haben Ergebnisse. Und im Moment, vielleicht ändert sich das, man kann ja die Zukunft da schlecht voraussehen, aber im Moment sehe ich da eine extreme Überlegenheit, die ich vor ein paar Jahren nie antizipiert hätte.
Also ich möchte insofern widersprechen, weil du das jetzt noch in so ein antagonistisches Paar aufstellen kannst und sagst, das eine Milieu hat seine Hegemonie verloren und wurde abgelöst durch eine neue Figur. Ich finde es aber viel beunruhigender, weil ich mich jetzt auch gerade in einem wirklich glänzenden, auch sehr langen Artikel in Foreign Policy mit dem momentanen Chef der NSA, diesem Keith Alexander, beschäftige. Und das ist eine Figur, die fast aus Kubricks Dr. Strangelove kommen könnte, und der aber auch wiederum sehr viel mit Dr. Strangelove im Sinne von da gibt es ja dieses Kommandozentrum mit diesem großen runden Tisch und dass er so glaubhaft rüberkam, dass angeblich Präsidenten nach der Inauguration gefragt haben, jetzt zeig uns mal diese Situation Room oder diese, ich möchte jetzt mal dieses Nuklearkommando sehen. Und wo die dann gesagt haben, das ist irgendwo auf dem Stützpunkt, irgendwie drei Leute sitzen dort. Und ja, aber ich habe das doch gesehen im Film. Also, ja, aber das war halt nur Film. Ne? Und dieser Keith Alexander ist halt auch so ein Nerd und so wie der hat, wie in der Seabase die Leute sich so ihre Kommandozentralen und ihre Raumschiffe nachgebaut haben, nach Vorbild von Star Trek, hat er halt verstanden, dass er, so wird es kolportiert und ich glaube einfach übertrieben, es gibt keine Bilder von diesem Kommandoraum, sie zeigen einfach nur, sie sagen, er hätte sich so eine Star Trek-Brücke gebaut und selbst das Swoosh der Türen wäre wie bei Star Trek. Wahrscheinlich sind es jetzt einfach automatische Türen, die machen ein Geräusch. Den wird das nicht über Lautsprecher einspielen. Ja? Also das wird einfach ein Raum sein, den gibt es in Potsdam jetzt auch strategische Kommandozentrale. Die sehen alle aus wie Raumschiff Enterprise. Da gibt es immer einen großen Screen oder das Netzwerk Operation Center der Telekom, wo so die ganzen weltweiten Datenverbindungen sind. Das ist alles dasselbe, nach demselben Design, nämlich so ein Kontrollausblick. Ja? Und da machen sie jetzt momentan quasi so einen Vorwurf und versuchen gewissermaßen den zu so einer, also zu meinem Gefühl, in so einem verrückten Poser zu erklären, indem sie sagen, der baut sich, um Senatoren und andere Leute in der Regierung zu beeindrucken, hat er sich so eine Kommandozentrale à la Star Trek gebaut. Was er nicht bei der NSA gemacht hat, sondern der war vorher bei einem quasi dem, ich nenne es mal so, militärischen Lagezentrum und Auswertungszentrum der US-Streitkräfte. Ja. Da gibt es ganz viele, es gibt da irgendwie, es gibt nicht nur 23 oder 16 Geheimdienste, es gibt, glaube ich, über 42.
42?
Ja, weil es einfach ja schon irgendwie 6 oder 7 strategische Kommandos der Streitkräfte rund um den Globus gibt bei den, und jedes für jede Weltlage haben sie eine quasi militärische Nachrichtenaufklärung und die gibt es dann noch bei der Superbehörde und so weiter. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen und der war vorher in diesem Bereich tätig und hat sich dort halt diesen Situation Room irgendwie gebaut. Das wird ihm jetzt quasi so vorgeworfen. Aber viel interessanter ist ja auch sein Auftritt bei der Black Hat und mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist jetzt so der Anti-Steve Jobs. Ja? Also in diesem Foreign Policy Artikel, ich finde den interessant, weil er so tendenziell etwas macht, was in unserer Kultur gar nicht so vorkommen würde, diese Personalisierung. Ein Weltproblem, eigentlich ein strukturelles Problem, wird auf einmal auf den Willen eines einzelnen Generals runtergebrochen. Nämlich vorher bei Hayden, dem Vorgänger, der übrigens von Tevesen, diesen ZDF-Mann auf dieser Essen-Konferenz in Colorado interviewt worden ist, der so ein bisschen gemütlicher Pensionär war und so ein bisschen gesagt hat, ich war in Deutschland und wir haben ihm erzählt, aber wo er dann gesagt hat, das kommt in dem Artikel dazu rüber, ja, das wäre ein glänzender Bürokrat und ein guter Denker im Sinne von The Big Picture, aber Keith Alexander wird ein Nerd. Der geht runter zu den Jungs, zu den Sysads und weiß quasi, kann mit denen so richtig Tech-bubbeln. Ja? Vielleicht ist er deswegen auch nochmal besonders angefressen, dass ihn quasi einer seiner eigenen Leute jetzt verraten hat und nicht irgendein Politiker oder sonst was, sondern es ist so dieser Chorgeist der Leute, die wirklich an der Datenfront die Bits zählen. Und eigentlich eine strukturell schon immer bestehendes Bestreben, das eine große Militärmacht einfach hat, nämlich militärische Nachrichtenaufklärung, die einfach durch das Netz eine Installierung erfahren hat, die wir ja auch alle erfahren haben und die wir ja als Individuen unglaublich lieben. Ich meine, wir haben jetzt mit Google Earth oder Google Maps die Daten zur Verfügung, die vor 50 Jahren noch nicht mal die entsprechenden NSA-Geschwister hatten. Ich glaube, das heißt, es gibt da so eine Satellitenaufklärung, das ist nicht die NSA, sondern so eine andere Abteilung. Und letztlich sind wir doch alle auf einmal mit unseren Geräten, haben wir einen Durchgriff auf die Welt, den vor 50 Jahren nicht mal die Kennedys hatten in der Zeit der Kuba-Krise, wo es keinen Telefonkontakt zwischen dem White House und dem Kreml gab. Und der Kreml-Chef das Signal zur Deeskalation über Radio Moskau in den Äther schicken musste, in der Hoffnung, dass die Amis verstanden hatten, dass er ihre geheime Nachricht bekommen hatte. Ja? Und dass sie jetzt möglicher bitte die Schiffe jetzt nicht bombardieren, die jetzt kurz vor der... Also nochmal diese Idee der Naivität. Wir haben jetzt als Einzelne solche unglaublichen Machtmittel. Gibt ja immer dieses Meme, mein iPhone würde dreimal die parallel drei Apollo-Missionen befehligen können. Ja? Und nur diese anderen, die ja schon immer das als ihre Hauptaufgabe gesehen haben, die haben diese Technik jetzt genauso genutzt, wie wir sie auch genutzt haben. Und wir haben es aber nicht sehen wollen. Das finde ich eine so eine unglaubliche Blindheit, die ich im Nachhinein einfach auch als extreme Arroganz sehe. Ja? Und, aber das Narrativ, das sie jetzt halt mit diesem Keith Alexander machen, ist, der ist einer von uns, ein Science-Fiction-Fan, ein echter Geek, und der kniet sich halt rein. Und so wie so ein wirklich missionarischer, charismatischer Führer wie Steve Jobs, so macht er seinen Job halt bei der NSA und aus einem Geheimdienst unter 16 anderen oder 42 anderen hat er jetzt quasi so eine Star Company oder Star Agency gegründet und diese komische Data Storage Ding in Utah, das wird genauso in einem Atemzug mit der neuen Facebook-Zentrale und diesem UFO in Cupertino von Apple verglichen. Also du hast auf einmal dieselben Narrative und auf einmal ist er auch so ein Teil von dieser Silicon Valley Big Ego-Szene. Ja? Das nächste ist noch, dass er wahrscheinlich, vielleicht wird er diese Sache nicht überleben, dann wird er ein Startup gründen und eine Mars-Expedition starten und einen eigenen Autohersteller gründen. Ja? Und das finde ich so interessant, weil offensichtlich im angelsächsischen Raum diese Geschichte nur über so eine Person funktioniert und dann gewissermaßen die strukturellen Bedingungen ausgeblendet werden, die so eine Person überhaupt erst die Macht und den Multiplikator geben, dass er sowas ausspielen kann. Und das sind natürlich seine Möglichkeiten immer noch besser als die von jedem Start-up-Menschen der letzten 15 Jahre, die sich teilweise dann doch ihr Ökosystem erst schaffen mussten. Und die Intelligence Community in Amerika war auch vorher schon groß, aber sie hat halt entsprechend nur diesen Äther und das, was so in der über die Funkgeschichten und vielleicht die paar Telefonkabel gekommen ist, abgehört. Na, dann ist halt ein anderes Ökosystem aufgetaucht, das haben die im selben, das kann ich aus so einem bürokratischen Verständnis auch vollkommen verstehen, dass sie das eben jetzt auch abschnorcheln, weil vorher haben sie das ja auch getan. Und das eigentliche Verblüffende finde ich, dass dieses Gefühl ist, das könnte einer von uns sein. Vielleicht nicht der angenehmste, mit dem wir auf dem Kongress oder auf dem Hackerspace konfrontieren würden, aber solche Figuren, das ist kein fremder Bürokrat, so jemand, der aus einer ganz anderen Welt kommt. Und das finde ich so befremdend. Also ich sehe nicht diesen Antagonismus, die und wir, sondern ich sehe viel dramatischer diese Jahresköpfigkeit der eigenen Szene. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es ja durchaus auch in dieser Hacker-Szene eigentlich der Hacker tut ja dasselbe letztlich. Wenn die alten Hacker erzählen, wie sie auf den Wechsel gesurft sind und was weiß ich, mal bei der NASA und mal auf der Hochschule, sie haben sich ja auch dort breit gemacht, wo sie jetzt eigentlich nichts zu suchen hatten, aus so einer gewissen Neugier heraus. Ja? Und jetzt gib mal so einem Menschen mit dieser Neugier einen staatlich in so einem pseudo-legalen Rahmen plus noch so eine Art, wir sind schon immer die Guten gewesen, wir haben Hitler besiegt, wir haben die Sowjetunion in die Knie gezwungen, jetzt stehen wir im Feuer mit Al-Qaida, einem vollkommen neuen Gegner, den müssen wir anders angehen. Ja? Den Kreml, den kennen wir, den haben wir auch weiträumig abgeschöpft und jetzt guck doch mal genauer hin. Ja? Da bin ich sicher, dass eine Menge Leute aus unserer Szene einfach aus diesem Kitzel, auch diesen Allmachtskitzel durchaus in Versuchung, also diese Versuchung durchaus spüren und vielleicht auch zugeben könnten, ihr nachzugeben.
Also ich hab jetzt verstanden, dass du sozusagen, also du hast jetzt ein bisschen...
Ich habe jetzt auch ein bisschen lange
gelegt. Ja, du hast jetzt... ein bisschen nochmal darauf eingegangen, dass ich gesagt habe, dass halt so ein neuer Typus da aufgetreten ist, dieser Big Data Analyst. Das überzeichnet halt natürlich ein bisschen, wenn ich das so extrem scharf mache. Mhm. Trotzdem, auch wenn du jetzt den NSA-Chef sozusagen als ein Enfant terrible von uns ein mögliches sozusagen darstellst, sehe ich trotzdem da einen großen Unterschied. Natürlich, wenn du mit Analyse von Daten beschäftigt bist, sitzt du auch am Rechner. Du kannst auch Nerd sein und in bestimmte Fernsehsendungen toll finden und bestimmte Essen konsumieren und kannst vielleicht auch noch in der Seabase abhängen. Was du da aber wirklich machst, ist nochmal was anderes. Also ein Hack im Sinne von einfach eines kreativen Umgangs mit einem Problem sehe ich nochmal was anderes als analytische Verfahren, um mit großen Mengen von Daten umzugehen. Erstens brauchst du dafür eine völlig andere Ausstattung. Das ist halt, wenn du mit Terabyte von Daten umgehst und da irgendwie was machen willst, das hat dann auch plötzlich mit Warten zu tun, wenn du nicht über die Technik verfügst. Und also ich würde jetzt sagen, ja, ich bin halt auch irgendwie ein Hacker. Ich gehe kreativ mit Problemen um. Ich spritze Wasser in eine Tintenpatrone am Drucker, die ich nicht brauche, damit er denkt, dass die noch da ist, damit ich weiterdrucken kann, obwohl ich die gar nicht brauche. So, das sind so Lösungsstrategien, die ich habe. Mhm. Wenn jetzt aber jemand zu mir sagt, wie würdest du denn eigentlich Videomaterial auswerten? Keine Ahnung. Wie würdest du denn 30 Millionen Telefondatensätze mit PayPal-Daten matchen? Keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung, null. Ich wüsste nicht, hätte vielleicht noch eine Idee mit was, keine Ahnung eigentlich. Und natürlich sind das auch kreative Denkprozesse am Rechner und vielleicht ist da auch eben dieser Genius, dass man eine tolle Idee haben muss, aber die ist ja in allen Bereichen gegeben. Die musst du auch haben, wenn du Geigenbauer bist vielleicht oder so. Und deswegen sehe ich den schon wirklich als eine wirklich andere Figur.
Vielleicht hast du eine sehr, sehr klare Definition von Hacker, die ich nicht so sehe. Für mich sind Hacker einfach immer IT-Begeisterte gewesen, mhm, die vor 30 Jahren, weil das so eine Großtechnologie war, ihre Begeisterung und es gab ja noch diese Beschränkungen durch das Fernmeldemonopol und so weiter, einfach ihre Begeisterung auf sehr unorthodoxen Wegen einfach ausgelegt haben, mhm, und dabei auch den Freiraum geschaffen haben, dass diese Barrieren gebrochen worden sind, um sich danach auch mit ihrer allgemeinen Expertise, dass sie coden, dass sie programmieren, dass sie tun und machen, dass sie eigentlich, das ist so ein bisschen wie, du verbietest Menschen, Gebäude zu errichten und dann fangen sie an, was weiß ich, sich irgendwie illegal doch Baumaterial zu besorgen und machen so illegale Bauten und auf einmal ist das frei, jeder darf ein Haus bauen, dann bauen die halt richtige Häuser. Und das ist eigentlich die Beobachtung, die ich bei dem gesamten CCC-Umfeld so sehe, dass der Impetus eigentlich so eine Neugier war und so eine Aneignung, auch teilweise so eine, ich sag mal, über Barrieren gehende Aneignung war, dass aber dahinter dann für die meisten doch eine relativ normale Erwerbstätigkeit in der IT-Branche steht. Und das ist doch dasselbe dann wiederum mit dieser NSA-Versuchung, dass das einfach eine besonders interessante Spielwiese ist, seine IT-Fähigkeiten auszuleben und das auch noch in einem Rahmen, die wahrscheinlich diesen innerinstitutionellen Ethik in sich relativ abgefedert ist. Und ich sogar noch sagen würde, der Hacker per se ist eine übergriffige Person. Mhm. So, und diese Geheimdienste haben die Übergriffigkeit auch in ihrem Grundauftrag drin. Das heißt, das passt ja noch perfekt. Der Hacker ist ja nur deswegen sympathisch, weil er so als David gegen Goliath-Systeme angetreten ist. Und deswegen kann man ihm so eine gewisse, gibt man ihm so einen gewissen Freibrief. Jetzt gibt aber diesen Freibrief mal in so einer umgekehrten Situation. Das Goliath muss nach ganz vielen Davids suchen, die sich irgendwo versteckt halten. Und ich will das auf niemanden persönlich beziehen, aber so diese Grundübergriffigkeit, die sehe ich in beiden Bereichen. Für mich ist das wirklich eine Figur. Mhm. Ja? Und es geht ja nicht nur um Big Data. Es geht ja zum Beispiel jetzt bei der NSA ging es um Skalierungsprobleme, um wie können wir die Daten sichern? Welche Daten sichern wir? Welche können wir weg? Müssen wir uns gar nicht anschauen, weil sie unwichtig sind und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich, denke ich mal, zu 90-95% sind es dann ja doch ganz normale Herausforderungen von Skalierungsfähigkeiten, die du in jedem Start-up, das schon per Businessplan diese Skalierung auch mitliefern muss. Ja? Und deswegen bin ich noch nicht überzeugt, dass das quasi zwei Antagonisten sind, die aus so ganz unterschiedlichen Milieus kommen. Sondern dass das eigentlich eine Herausforderung ist, an die Szene an sich über sich selber nachzudenken und umgekehrt eben auch die moralische Empörung über das System dieser Geheimdienstsphäre sie fällt mir schwer. Mhm. Ich darf da ja nochmal anmerken, ich hatte bei Netzpolitik auch nochmal versucht, den so ein bisschen ans Schienbein zu treten, als mein Geburtstagsgeschenk, dass ich gesagt habe, also das momentane Fragestellung steht doch, warum empört sich Deutschland nicht? Und warum hat denn das früher so gut geklappt, auch mit den Demonstrationen und so? Naja, über ACTA hat kein Spiegel Online und gab es keine Talkshows in den Fernsehsendern. Über NSA und Snowden ist ein beständiges Skandalon und zwar auf einem beachtlichen so sustainable Level. Ja? Das ist nicht die Revolution, aber es ist ein ständiges Ding und sie haben es auch ganz gut getimt. Es kommen ja ständig immer wieder neue Schalter werden aus diesem Snowden-Bereich nachgeladen, sodass es auch am Köcheln bleibt. Und das heißt, es ist nicht so ein Thema, dass man von außen, auch quasi außermedial oder außerparlamentarisch jetzt in die Debatte reinbringen muss, sondern es ist da. Und die Empörung ist aber jetzt, warum greift das nicht über auf alle? Ja? Und das kann ich jetzt nicht verstehen, weil dazu ist es dann doch der Lebenswelt der Einzelnen dann doch zu fern, als dass jemand sagen würde, dafür muss ich jetzt sofort auf die Barrikaden gehen. Ne? Und das dahinterstehende Problem ist ja noch, dass ich gesagt habe, Es geht hier um Mächte, die seit 60 Jahren durch ihre Nukleararsenale mindestens mal die halbe Menschheit in Geiselhaft genommen haben. Und dieser Skandal, der ist im Atomwaffensperrvertrag gewissermaßen schon seit Jahrzehnten auch in eine Art legislative, völkerrechtliche Hülle gebracht worden, im Sinne von, wir wollen dafür sorgen, dass keine neuen Atommächte mehr entstehen, und die, die jetzt schon diesen Schritt gemacht haben, in diese nukleare Überlegenheit, die mögen doch bitte Schritt für Schritt ihre Arsenale zurückfahren, bis es und dann irgendwann mal aufhören, überhaupt Atommächte zu sein. Das ist natürlich eine Geschichte, die wird auf, das ist eine Ewigkeitsgeschichte vermutlich, aber selbst Barack Obama hat in seinem ersten Jahr, ist er angetreten und hat das nochmal, dieses Ideal einer kompletten atomaren Abrüstung hingestellt. Und verglichen damit, dass wir also so 5 oder 7 Player haben auf der Welt, die es sich herausnehmen, für ihre zwischenstaatlichen Konflikte mal viele andere unbeteiligte Staaten und einen großen weiteren Schaden für die Welt und das Ökosystem anzurichten, mit denen setzen wir uns ständig an den Tisch. Die sind nicht geächtet, sondern das sind unsere Partner. Im Prinzip fühlen wir uns sogar denen sehr, sehr verbunden. Das sind ja auch unsere Partner in der EU, das sind ja die Franzosen. Und es ist eigentlich nur der deutschen Vergangenheit zu verdanken, dass wir als Bundesrepublik keine Atommacht sind und nicht dieses moralische Problem haben. Weil wenn du Atommacht bist, bist du halt auch in der Situation, ständig aufpassen zu müssen, dass du auch ziehen kannst. Das ist wie dieses, es gibt diesen schönen Song von Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town, Boy, wo also so eine Mutter, der Junge will zum ersten Mal alleine in die Stadt und nimmt sich seine Revolver mit, weil er will sich als Mann fühlen, und sagt ihm, komm, nimm die Revolver nicht mit, dann passiert dir auch nichts, weil, aber er geht mit dem Revolver in die Stadt, in den Saloon, und damit ist er natürlich in dem Fokus, er wird halt total anders wahrgenommen, und dann macht irgendeiner einen Joke und dann fühlt er sich beleidigt, zieht die Pistole, und bevor er überhaupt schießen abdrücken kann, ist er schon erschossen, so nebenbei von so einem alten Cowboy. Und genauso ist es quasi im Völkerrecht. Es gibt die Leute, die haben diese Schusswaffen, das sind die Atomwaffen, die sind tödlich, und es gibt die, wie wir als Bundesrepublik, wir sind die quasi zivilen, unwichtigen Beistände.
Zaungäste.
Und, oder Vasallen. Ne? Mhm. Ja, wir wollen ja keine Vasallen mehr sein, wie bei der FSA. Und das heißt, wenn du einen Colt hast, und das ist ja in jedem Western so, musst du auch ganz hohe Aufmerksamkeitspotenzial, damit du schneller schießen kannst als der Schatten deines Gegners. Und dieser Aufmerksamkeitsapparat, der gewissermaßen zur Verantwortlichkeit eines Waffenträgers dazugehört, das ist eben diese Intelligence Community, wo auch die NSA dazugehört. Und von daher können wir und dürfen uns gar nicht über sowas wie die NSA aufregen, weil wir müssen uns dann in erster Linie mal über den Skandal aufregen, dass es Atommächte gibt. Mhm. Ja? Ich meine, das Beste sind ja die Franzosen. Deren Atomwaffen reichen irgendwie 600 Kilometer weit. Die sind im Landesinneren stationiert. Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Die schießen sie in den Atlantik, oder sie schießen, ja, wo schießen sie hin? Ins Mittelmeer können sie noch schießen? Wen wollen sie da treffen? Was wollen sie überhaupt damit machen? Das heißt, unsere größten verbundenen Nachbarn, deswegen können auch, ich will den Satz verändern, unsere besten Partner in der EU, haben Waffen, deren einziger Zweck ist, letztlich auf deutschem oder Schweizer oder belgischem, von mir aus auch dänischem Territorium zu explodieren, wenn sie die volle Reichweite ausnutzen. Sie haben vielleicht auch noch Kurzstreckenraketen, die auch auf französischem Territorium nur landen können.
Also du meinst, bevor man einen neuen Skandal beginnt, einen neuen transnationalen Skandal beginnt, muss man konsequent genug sein, den alten erstmal zu Ende zu führen?
Wir haben diesen alten Skandal gewissermaßen, der gehört zu dieser, das Narrativ ist, der Kalte Krieg ist beendet. Die Colts sind gewissermaßen alle im Halfter verstaut, gesichert, nach Möglichkeit. Bei den Russen weiß man nicht, da meandern ein paar herum, so etwa. Und dadurch ist alles gut. Aber wenn man eine Waffe trägt, ist man gleichzeitig auch Ziel für andere. Also man bewegt sich eben in so einer anderen Sphäre. Das war dieses Beispiel mit dem Cowboy. Und eine Atommacht, die nicht wirklich, und dann auch noch eine Weltmacht letztlich, es gibt ja diese kleinen Mittelmächte wie Frankreich und wie England, die vermutlich nicht diesen totalen Durchgriff haben wie die NSA. Also NSA ist jetzt immer für den gesamten militärischen, informationellen Apparat der amerikanischen Streitkräfte verbunden, besitzt. Es wäre verantwortungslos, wenn die Amerikaner nicht wüssten, was läuft. Und nochmal bezogen auf unser eigenes Land. Ich hatte vor einigen Jahren mal die Möglichkeit, in Kroatien mit Menschen zu sprechen, die dort zur politisch-gesellschaftlichen Elite gehören und die nochmal ganz klar ihre Sicht auch auf die Bundesrepublik geworfen haben. Und mir ist da aufgefallen, dass viele der Empörungsrituale, die wir gegenüber den Amerikanern haben, genauso im Kleinen nochmal zwischen den Balkanländern gegenüber der Bundesrepublik aufgetaucht sind.
Ach was, ja.
So etwas wie zum Beispiel, wir hatten ja es gab ja eine Figur, Dick Cheney, der Vizepräsident, der auch gleichzeitig mal Chef von diesem Militär- und Ölausrüster Halliburton war, wo dann das Narrativ war, der Irakkrieg ist eigentlich nur gestartet worden, damit Dick Cheneys alte Firma irgendwie Öl, Pipelines und militärische Security-Dienstleistungen im Irak machen kann. Dasselbe Narrativ kannst du auf die Watz-Gruppe und die SPD-Regierung auswälzen, weil es gibt die Figur des Bodo Hombachs, ehemaliger Kanzleramtschef bei Schröder, der dann in die Chefmanager der Watz-Gruppe war. Und die Watz-Gruppe, also Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die hat in Kroatien und auch in Serbien eine Menge Zeitungen aufgekauft. Und die haben quasi sogar den Konflikt zwischen Kroaten und Serben, das waren die wichtigsten Zeitungen jeweils im Lande, quasi waren dann auf einmal in der Hand derselben Firma. Allerdings über die Kronenzeitung, das ist wiederum so eine Beteiligung zu 30% von der Watz irgendwie an diesen Kronen, also dieser österreichischen quasi Springer Verlag von Österreich, die wiederum sehr, sehr viel natürlich in dem alten K&K-Bereich investiert hatten. Und du konntest also quasi so ein Narrativ machen, dass jetzt die wichtige publizistische Organe von Bodo Hombach gewissermaßen beaufsichtigt werden, der danach aber wiederum, ich weiß nicht, ob vorher oder nachher, war jedenfalls, genau, er ist aus gewissen Kompetenzproblemen ist er, glaube ich, nicht direkt in die Watz aus der Politik gegangen, sondern er war dann eine Zeit lang EU-Sonderbevollmächtigter für den Balkan und kannte dort natürlich dann alle Seiten und danach ist er meines Wissens, das wird man sicherlich mal einen Faktencheck machen können, dann erst Manager in dieser WAZ geworden. Und aus der Sicht eines kroatischen Patrioten sieht es also so aus, dass die Bundesregierung über ihre alten österreichischen Verbindungen quasi postkolonial die gesamten Balkannationen des ehemaligen Jugoslawiens publizistisch beherrschen und dafür sorgen, dass die nationalistischen oder sonst wie ungeliebten Äußerungen in diesen Gesellschaften in der Zeit nach dem jugoslawischen Bürgerkrieg nicht mehr raus, nicht mehr geäußert werden können, um auch quasi die entsprechenden Truppen, die auch die Deutschen im Kosovo stehen haben, um die nicht zu gefährden, um dieses gesamte prekäre, austarierte Gebilde irgendwie unter Kontrolle zu behalten. Und das ist ein Narrativ, das kannst du auf die Amis im Nahen Osten anwenden, das kannst du wiederum auf die Amis in Europa nach dem Krieg rüberbringen. Und dass der BND genau hinhört und abhört und hinschaut, wer was in Serbien und Kroatien und in Albanien, wem irgendwo steckt, wo die Bundesregierung nach wie vor Truppen in den jeweiligen Ländern hat, um dieses Friedensabkommen oder diese verschiedenen Friedensabkommen zu sichern, würde ich sagen, wenn er es nicht täte, würde jeder fragen, warum haben wir einen Auslandsnachrichtendienst? Ja. Und jetzt im Faktor 10 macht das genauso die amerikanische Regierung mit ihrer NSA. Und diese Perspektive, die fehlt mir in unserer Betrachtung total. Unsere Nachrichtendienste werden einerseits als komplett Idioten hingestellt oder auf der anderen Seite sind sie willfährige Vasallen, Zulieferer, die letztlich uns als Staatsvolk verraten, weil sie ihnen gewissermaßen die Verbindung zu den amerikanischen Kollegen wichtiger ist als das Verfassungswohl unserer Nation. Und ich befürchte einfach, dass, wenn man genauer hinguckt, das Bild immer unschärfer und die moralischen Verantwortungen in diesem Bereich und auch diese ethischen Zuordnungen in Gut und Böse immer schwieriger werden, weil das ja sogar noch zum Grundorganisation dieser Geheimdienste gehört, ja quasi Verantwortung gar nicht zulassen zu können. Also man fragt sich, an welcher Spitze, wo läuft eigentlich mal alles zusammen? Weil ja niemand vom anderen wissen soll, damit er auch nichts verraten kann. Ich vermute, sie sind so organisiert, dass auch an der Spitze nicht alles gewusst wird.
Also ich kann natürlich nichts Kompetentes dazu sagen, es ist nur ein schönes Feld, um zu spekulieren. Ich habe vor einem halben Jahr Cryptonomicon gehört. Mhm. Lustigerweise, als ich gerade auf einer Nerdreise in Berkeley Park unterwegs war.
Das ist nochmal Neil Stephenson.
Genau, oder? Ja, ich bin so toll mit Namen. Ja, genau, Neil Stephenson. Spielt unter anderem eben, also sozusagen es geht um Verschlüsselung, könnte man sagen, im Groben in dem Buch, vor allen Dingen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das spielt eine große Rolle. Im Berkeley Park, wo ja die unter anderem dort die Enigma-Codes mit der Turing-Bombe, die keine Bombe war, sondern ein Rechner, geknackt wurden. Und da spielt die NSA eine große Rolle. Und da ist, also es ist so ein halbhistorischer Roman. Man kann teilweise einfach nicht auseinanderhalten, was da jetzt Dichtung ist und was Wahrheit. Das war für mich aber insofern ganz gut, als dass ich mich dadurch nochmal ein bisschen mit der NSA beschäftigt hatte und ihrem Vorläufer und woraus die eigentlich entstanden ist, eben aus dieser aus diesen zu brechenden Verschlüsselungsalgorithmen der Nazis im Zweiten Weltkrieg, U-Boot-Standorte und so weiter. Mir hat das insofern erstmal geholfen, um zu verstehen, warum die NSA überhaupt da ist. Ja, also, weil die ist ja nicht, es hat ja nicht jemand gesagt, wir bespitzeln jetzt einfach alle.
Aber es gab doch schon diesen Vorläufer, die Black Chamber.
Genau. Das da ist aber halt massiv dann sozusagen ausgebaut worden. Ja. Und mit in Kooperation mit den Briten, mit denen es ja auch anscheinend heute noch Kooperationen gibt, enge zwischen USA und Großbritannien, die sind halt historisch gewachsen. Und die haben damals eine Aufgabe erfüllt. Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, wo ich meine, na, die NSA hat doch aber auch eine Aufgabe erfüllt. Die haben halt mit den Briten zusammen haben NSA und Briten eben die wichtige Kryptoalgorithmen geknackt, was so wie ich es verstanden habe, den Krieg halt auch einfach verkürzt hat an einer bestimmten Stelle. Und da kam dann als Gegenargument, ja, aber um zu schützen die Information, dass sie es geknackt haben, haben sie viele Dinge nicht verhindert. Also es gab damals eben dieses Problem, dass wenn du Kryptoalgorithmus geknackt hast und du es wusstest, konntest du nicht gegen alles vorgehen, was du durch Entschlüsseln wusstest, weil sonst hat der Gegner ja gewusst, dass du seine Nachrichten lesen kannst. Das heißt, man hat dort über Leben und Tod auch entschieden und manche Dinge einfach zugelassen, manche Überfälle. Und das ist ein sehr spannender moralischer Konflikt. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es ein historisches Selbstverständnis anscheinend von dieser Organisation, dass sie einen klaren Zweck auch erfüllt hat. Und da kann man drüber streiten, ob das ethisch vertretbar war, aber trotzdem auch Erfolge vorzuweisen hatte. Eben nicht alleine, sondern in Kooperation, aber bestimmte Kryptoalgorithmen zu brechen, Informationen zu beschaffen, um in diesem Zweiten Weltkrieg bestimmte Vorteile zu erlangen. Und aus diesem Verständnis heraus, wenn man sich da nochmal näher beschäftigt, versteht man auch, warum sie heute tut, was sie tut, weil sie das halt einfach kontinuierlich fortgefahren hat und aller Informationen versucht, habhaft zu werden. Nur, dass eben der Unterschied ist, dass es jetzt nicht mehr nur um U-Boote geht, aber U-Boote sind auch nicht mehr der einzige Angriffsvektor.
Früher waren vielleicht 5% der Gesamtbevölkerung von Auslandsspionage betroffen. Ja, und das auch nur in Deutschland, wo wir quasi an der heißen, kalten Naht des Krieges waren, also so ein Hotspot. Heute ist zumindest das mögliche Aussperrfeld halt schon, würde ich einfach sagen, die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist einfach mit diesem Faktor 10, ist durch diese Quantität einfach eine neue Qualität entstanden, über den diese Systeme nachdenken müssen, weil sie natürlich auch ihre Legitimation in so einem beschränkten Feld, wo auch letztlich die Personenkreise im Prinzip wussten, dass sie im Fokus stehen. Meine Mutter war Ärztin am Bundeswehrkrankenhaus und hatte sich, weil sie ihre Schwester unterstützen wollte, die zu der damaligen Zeit eine deutsch-polnische Solidar-Aussöhnungsgesellschaft mitgegründet hat oder Mitglied war, ist natürlich der MAD mal so vorbeigekommen, um sich das genauer anzugucken, weil meine Mutter zu der Zeit im Bundeswehrkrankenhaus Assistenzärztin oder sowas war. Ja, aber das hat dann auch niemanden verwundert. Das heißt, wenn du für die Streitkräfte arbeitest, kannst dich nicht, ich meine, es war deutsch-polnische Versöhnung, das war aber zur Zeit in den 60er Jahren, ja, also das, da gab es keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Polen. Also dass das gewissermaßen so ein, wie nennt sich das, so ein Selector ist, wo dann einfach mal nachgefragt hat, hat ja niemand verwundert. Und jetzt ist einfach das Feld so groß geworden. Aber was ich nochmal mit dieser Atomsphäre sagen wollte, ist, dass wir uns bestimmter Bedrohungslagen einfach nicht bewusst sind für unsere Freiheitsrechte. In der 68er-Bewegung waren es ja die Notstandsgesetze, die unglaublich umstritten waren, weil die ähnlich virtuell waren. Also ich meine, die Möglichkeit, dass die NSA mir Schaden zufügt, ist sehr klein. Eine Notstandsgesetzgebung aber, wenn sie denn mal aus welchen Gründen auch immer vom Parlament eingesetzt werden kann, betrifft jeden. Und das andere ist, wo wir uns überhaupt keine Gedanken machen, sind die Quarantäne, die Seuchengesetzgebung. Also das sind ja die härtesten überhaupt. Dagegen ist ja alles, worüber sich alle wohlmeinenden Menschen, Bürgerrechtsbewegungen und sonst was aufregen, wenn mal die Zombie-Kalypse ausbricht, dann gibt es keine Menschenrechte mehr, dann gibt es nur noch die Triade, diese Einordnung, den können wir liegen lassen, weil leicht verletzt, der ist so schwer verletzt, der kriegt nur noch Morphium, damit er nicht rumschreit, und nur den mittleren Patiententeil, der kriegt überhaupt medizinische Unterstützung, weil dort kann die medizinische Unterstützung noch zu was noch wirklich größeren Schaden abwenden. Und ja, und wenn du auf einmal Träger eines Virus bist, sitzt du in der Quarantäne, wenn das auch noch so ein tödlicher Virus ist, dann werden sie auf dich schießen. All diese, wenn du deine Freiheitsrechte wahrnehmen willst, das ist genauso virtuell schon seit Jahrhunderten in diesem Gesetzeserbe drin und auch in jedem modernen Staatsrecht enthalten und wird von uns nicht hinterfragt. Ja? Und trotzdem leben wir relativ, fühlen wir uns relativ frei. Und ich befürchte einfach, wir müssen diese Ausspähung der Geheimdienste einfach mit zu diesem allgemeinen, unbehaglichen Leben, virtuellen Lebensbeeinträchtigungsfaktoren einfach dazu addieren, um auch wieder letztlich subjektiv auch eine Freiheit zu gewinnen, um ein lebenswertes Leben zu führen. Und da, wenn man, das ist natürlich das Gegenteil jetzt von einer Lösung, sondern das ist ja quasi
sich abfinden.
Das sich abfinden. Aber ich behaupte halt, guckt mal, ihr findet euch mit der atomaren Bedrohung ab, ihr findet euch mit der Notstandsgesetzgebung, die in bestimmten Maßen eingesetzt werden, Kriegsrecht, ihr findet euch mit dem Seuchengesetz ab, dann findet euch bitte auch ab, dass es dort mögliche Durchleuchtungen gibt, die man nicht verhindern kann. Genauso wie ihr mit euren Fingerabdrücken in der Kriminaldatenbank seid und offensichtlich das auch kein Problem ist, obwohl, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, das schließlich ein Skandal findet.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich muss es auch erstmal sacken lassen. Wir sind jetzt, wo sind wir eigentlich losgegangen? So ein bisschen bei Apple und Fingerabdrücken sind jetzt bei der Zombie-Kalypse gelandet. Ich habe bisher das Thema Atom da gar nicht mit gedacht. Ich finde das ganz spannend, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen. Was gibt es eigentlich für andere Skandale? Das finde ich ganz, ganz gut, den Weg. Ich sehe das natürlich, also ich sehe das halt ähnlich mit diesem Abfinden. Das klingt so fatalistisch. Ich nehme es aber eher als ein positives, lass uns Spaß haben, auch wenn das dir dann gerne als Spaßgesellschaft Oberflächen so aus. Aber ich glaube, dass man einfach ohne Depressionen irgendwie ein bisschen weiterkommt. Aber ich glaube, dass bei dem Thema werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen dranbleiben. Wir haben jetzt auch unsere 2 Stunden schon geknackt. Mir hat es Spaß gemacht. Ihr werdet sicherlich noch von uns hören. Wir freuen uns über Feedback. Ich glaube, das nächste Mal müssen wir uns nur einen anderen Raum nehmen. Ich glaube, es hallt sehr, aber das werden wir dann im Nachhören nochmal hören. Es ist übrigens ein sehr schönes Büro hier in der Schweter Straße mit viel Licht.
Es hallt, aber es ist hell.
Es hallt, aber es ist hell. Genau. Dann bis dann und zum nächsten Mal.
Ciao.